Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Ganz gut, tatsächlich.
Ausnahmsweise. Was ist es? Was?
Ich weiß gar nicht. Ich habe richtig Bock auf den Podcast heute. Das, also habe ich sonst auch, ja, aber heute...
Noch umso mehr. Ja. Sag es doch.
Heute umso mehr. Und ich muss es sagen, ich bin ja schon so eine Kulturtante, aber ich bin richtig froh, dass es heute mal nicht um Kultur geht. Das ist auch mal ganz nett.
Ja.
Also auf eine Art und Weise schon, aber um eine andere Art der Kultur im entferntesten Sinne. Genau. Wohnkultur, oder? Baukultur.
Wohnkultur. Also ja. Ja. Ich bin einfach nur gespannt. Ich beobachte jetzt nur, wo das jetzt noch hier landet,
ja,
dieser Kulturtalk.
Ja, das. also es hat, wie gesagt, nicht so mit der normalen Kulturkultur zu tun. Ich habe einen Tagesspruch mitgebracht. Mhm. Wie geht's dir eigentlich? Sorry. Jetzt frage ich das
auch
einfach
mir geht's,
zurück.
Mir geht's gut. Ich habe ab heute Urlaub.
Gut.
Der Tag, wo wir das heute aufnehmen, geht theoretisch meine dritte F3-Residenz los. Ich habe heute im Baumarkt Material gekauft und habe dabei beinahe wutentbrannt einfach alles liegen gelassen, weil das Auto zu klein war, wie es immer ist, wenn man irgendwas materialmäßig kauft. Aber es hat funktioniert und es hat nur ein bisschen gesplittert.
Und wenn dieser Podcast erscheint, ist die Residenz noch 2 Tage. Am Tag des Erscheinens ist deine Finissage.
Ist meine Finissage, wunderbar. Also genau, wenn ihr das so jetzt morgen, wenn ihr zu den Leuten hört, die das hier morgens wirklich um 11:55 mitten in der Nacht anhört, ab 20 Uhr kommt in den F3. Könnt ihr gucken, was ich da gemacht habe und ob ich nicht schon wieder alles zerschlagen habe. Aber hey, Tagesspruch.
Tagesspruch, kurz und knapp, weil jetzt haben wir heute sehr viel geredet. Nach Fest kommt ab.
Von wem ist das?
Das ist Common Sense.
Ja, Wohnkultur, Fest kommt ab, Holz, mal gucken, wer die Verknüpfung jetzt schon gemacht hat. Willkommen bei Stallzeit.
Und herzlich willkommen, Lou Becherer. Hallo.
Hi.
Wie schön, dass du da bist.
Ich auch sehr. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber...
Das ist immer gut und das ist auch immer gleichzeitig total unnötig. Aber das merkt man immer erst, glaube ich, am Ende vom...
Also es ist so eine Kurve, die nach unten geht. Also diese Nervosität, so wie, oh, alles, was kann man hier alles, ja, falsch machen? Man kann eigentlich nichts falsch machen.
Nee, man kann gar nichts falsch machen.
Und
ich glaube, man hat viel zu hohe Erwartungen
genau.
Oder viel zu, ja, der Podcast wird immer so, oh mein Gott.
Und wir verhaspeln uns eigentlich viel mehr als die Leute, die hier sitzen.
Das ist genau.
Ich glaube, es ist nur das ungewohnte Setting.
Auf jeden
ja,
Fall.
Ansonsten, ja,
alles,
ja,
alles gut.
Wir haben dich eingeladen, weil du, also wir laden ja hier immer Menschen ein, die Rüsselsheim prägen oder die einfach spannende Menschen aus und in Rüsselsheim sind. Und dazu gehörst du definitiv. Du bist auch ganz viele Sachen. Du bist gelernte Schaufensterdekorateurin.
Du
bist studierte Innenarchitektin.
Ja.
Und seit vor 2 Wochen ungefähr, stimmt es?
Genau, also offiziell letzter Samstag.
Seit letzten
und
Samstag.
Ganz offiziell am Donnerstag, da bekomme ich mein Zeugnis.
Ist der richtig aus der Tischlergesellin? Oder
ja,
Schreinergesellin?
Das ist tatsächlich das Gleiche. Ich musste das auch lernen, als ich angefangen habe. Das ist eine regionale Bezeichnung. Und hier bei uns in der Region ist es der Tischler und in anderen Regionen der Schreiner, aber der Job ist derselbe.
Jedenfalls, herzlichen Glückwunsch, sehr cool.
Mhm.
Dankeschön.
Erzähl mir mal, wie kam das überhaupt dazu? Wir sprechen nachher natürlich noch über ganz viel über Handwerk und über Frauen im Handwerk, aber grundsätzlich, wie kam dieser Weg von der Schaufensterdekorateurin über die Innenarchitektur zu der Entscheidung, du möchtest auf jeden Fall jetzt irgendwie doch noch ein Handwerk lernen? Wie ging das so voran?
Also nach dem Abi war ich so ein bisschen planlos, wie glaube ich viele. Und im Nachhinein frage ich mich so ein bisschen, warum nicht gleich die Ausbildung? Also habe ich mich tatsächlich schon gefragt, aber zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, einfach irgendwie mir zu naheliegend, zu offensichtlich irgendwie vielleicht.
Und weil deine Familie oder weil
genau,
ihr eine Schreinerei habt.
Ja, die Schreinerei ist genau auf dem Grundstück, auf dem ich auch gewachsen bin. Also ist direkt angeschlossen an mein Elternhaus quasi. Und ja, dementsprechend bin ich dort groß geworden und mit der Schreinerei auch aufgewachsen und habe da ja, irgendwie meine Kindheit verbracht. Und deswegen war es mir, glaube ich, irgendwie zu naheliegend, was ein bisschen, ja, verwirrend klingt, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl. Und Handwerk an sich hat mir aber schon immer irgendwie gefallen. Und dann habe ich mich umgeschaut und habe halt einfach die Ausbildung zur Schaufensterdekorateurin, die hat mich angesprochen und da hatte ich auch einen tollen Betrieb. Da war ich in Darmstadt beim Henschel und da war auch viel Handwerk dabei, tatsächlich, also im Verhältnis zu anderen Modehäusern war das da schon noch viel, aber trotzdem alles so halb und nichts so richtig. Und ich glaube, das hat mein Papa da auch schon so ein bisschen immer im Hintergrund so, naja, einfach mal beobachtet, aber ich glaube, so für sich schon gedacht, okay, ja, ist bestimmt auch ein Weg, aber er als gelernter Schreiner, der das irgendwie jahrelang macht, ist das dann vielleicht auch ein bisschen, ja, spannend zu beobachten, wie dann in anderen Gewerken so nichts so richtig gemacht wird. Klar, ist ja auch ein ganz anderer, also dahinter steckt ein ganz anderer Sinn. Das muss ja nur kurzzeitig funktionieren und deswegen ist das auch völlig okay. Ja.
Naja. Das heißt aber schon, dass du, also nochmal vielleicht zum Kontext, Schaufensterdekoration bedeutet ja nicht nur, dass man die, oder bedeutet nicht, dass man die Puppen anzieht, nee, sondern das bedeutet,
man was baut willst, das ganze
man baut
Schaufenster.
Das, ja.
Also genau, wir hatten immer ein, also dort war das so, dass sich unsere Chefin dort die Programme oder das Design, das Thema des Fensters oder der Saison, hat sich das wirklich noch ausgedacht und sonst wird das ja, ich sag mal, von großen Modehäusern vorgegeben. Da ist ja gar nichts mit Eigenkreativität und das war beim Henschel aber nicht so und da konnten wir auch wirklich immer mitreden, mitgestalten. Da geht es natürlich auch um das Aussuchen der
Klamottenteile
für die Figuren. Das ist klar, aber hinten dran passiert ganz, ganz viel. Also sei es das Fenster erstmal herrichten, sodass es nach irgendwas aussieht. Und da ist natürlich eben von Tapezieren, Überstreichen, über Dinge bauen, die dann irgendwie, worauf die Sachen drapiert werden. Oder ja, wir hatten mal so eine U-Bahn nachgebaut und dann wirklich so ein gebogenes Dach ins Schaufenster. Also total spannende Dinge eigentlich. Aber natürlich alles nur für einen kurzen Moment. Genau, und das war auch so ein bisschen das, was mich, glaube ich, also mir hat die Ausbildung total gut gefallen. Ich will diesen Part auch in meinem Leben nicht missen, weil es einfach auch eine super schöne Zeit war. Aber mir hat das irgendwie nicht gereicht, so als, ja, das war es jetzt irgendwie so mit, ich werde jetzt immer nur Dinge umsetzen, die mir andere quasi vorgeben. Und dann war irgendwie naheliegend, ich habe in Darmstadt die Ausbildung gemacht und in Darmstadt dann an der HDA quasi auch mich für Innenarchitektur eingeschrieben. Und dann war das mein Gedanke, dass das ja irgendwie gut passt, weil das ja schon so eine vorgegebene Richtung ist, so ein bisschen. Und ja, das hat mir auch Spaß gemacht. Das war ein schönes Studium. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich dann so gegen Mitte, Ende des Studiums gemerkt habe, dass auch das nicht das ist, wo ich mich am Ende sehe. also die Richtung auf jeden Fall. Handwerk, Inneneinrichtung, Gestaltung, Kreativität. Das ja, ich glaube, das war mir schon ganz, ganz früh bewusst, dass das auf jeden Fall mein Weg wird. Aber ja, in der Innenarchitektur ist natürlich auch viel Ellenbogengesellschaft.
Ist das so?
Ja, schon. Also ich habe jetzt auch nicht super viel Erfahrung gemacht tatsächlich, aber das hört man immer wieder. Ich meine, wer kann sich einen Innenarchitekt leisten? Da muss man halt auch einfach irgendwie weit nach oben kommen. Und ich glaube, das bin ich irgendwie nicht so, habe mich dann irgendwie nicht so im Büro gesehen. Letztendlich ist ja das, wo die Innenarchitektur hinführt, in ein Büro, wo man dann gestaltet und am PC sitzt und Dinge erstellt. Und den Teil mochte ich auch immer gerne, aber nicht permanent. Und dann war so ein bisschen das Ende des Studiums. Ich wusste, ich möchte keinen Master machen, wollte aber das Studium gerne beenden, weil es mir auch, es war ja schon mein Ding so. Und dann war irgendwie das Jubiläum unserer Firma mit 75 Jahre Schreinerei Becherer. Und irgendwie habe ich in dem Jahr dann so ein bisschen gemerkt, ach, es wäre so schade, wenn es irgendwie nicht weitergeht. Und mein Papa hat nie irgendwie Druck ausgeübt, dass wir da einsteigen müssen. Also ich habe noch einen Bruder. Der hat aber auch, also der hat gar nicht mit Holz, der ist auch im handwerklichen Bereich, aber nicht zum Thema Holz. und das war dann eben nicht so von ihm aus, dass das irgendwie so war, ja, er würde gerne, dass das weitergeht und deshalb,
Nachfolge jetzt.
Genau, sollen wir da jetzt anknüpfen. Sondern er hat eigentlich immer gesagt, also weil Handwerk oder eine eigene Firma, Selbstständigkeit ja immer ein Auf und ein Ab ist oder kann immer ein Auf und ein Ab sein und die Phasen gibt's und gab es natürlich auch viel und die haben wir natürlich auch mitbekommen. Und dann ist es natürlich schwierig, von jemandem zu verlangen, das so weiterzuführen. Er hat diese Rolle damals bekommen, also er hatte nicht die Wahl, er musste die Firma übernehmen und deswegen wollte er es, glaube ich, für uns auf keinen Fall. Dementsprechend habe ich mich irgendwie freiwillig so, also freiwillig natürlich, aber es war so eine, ja, so eine Entscheidung irgendwie, wo ich dachte, ja, ich fände es irgendwie schade, wenn diese ganze, diese 75 Jahre, die es irgendwie schon so Bestand hat, dass das einfach dann so wegbricht irgendwann, wenn mein Papa dann nicht mehr dem Handwerk so da dem nachgehen kann. Und ja, da ich eh nicht so ganz mich im Büro gesehen habe, war es dann so eine logische Konsequenz, mit der ich gesagt habe, ja gut, komm, früher wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen gut gewesen, also wäre auch in Ordnung gewesen, wenn es ein bisschen früher gewesen wäre. Ich habe mir dann voll die Gedanken gemacht, dass ich halt dann irgendwie schon 29 bin, wenn ich fertig bin. Ja, aber letztendlich muss ich doch tatsächlich sagen, nach den 3 Jahren, die ich jetzt die Ausbildung gemacht habe, also es ging so verdammt schnell rum die Zeit, dass ich eigentlich mich frage, warum ich überhaupt darüber nachgedacht habe, dass 3 Jahre sind. Also wirklich, ich glaube, selten ist was in meinem Leben so schnell vorbeigeflogen wie diese Ausbildung.
Das klingt total cool. Musstest du nochmal Berufsschule machen?
Ja, tatsächlich.
Obwohl du schon eine Ausbildung hast?
Ja, das ist halt, die Ausbildung ist gegliedert in Teile Berufsschule und Teile Ausbildungszeit, also Betrieb. Und das kann man nicht so einfach umgehen.
Also man kann auch nichts anrechnen lassen oder so? So ein Mathekurs oder so Zeug?
Nee, das ist ein bisschen schwierig, weil der Hauptbestandteil ist tatsächlich so Fachtheorie. Mhm. Klar macht man irgendwie Mathe, aber das macht man eher so zwischendurch. Also es ist jetzt halt auch, also weil das, ich könnte ja jetzt dann schwer sagen, wenn wir jetzt 2 Stunden Mathe haben, dann gehe ich für die 2 Stunden in den Betrieb und dann komme ich wieder, ja, okay, in die Fachtheorie. Fair. Also das funktioniert tatsächlich schwierig. Also vielleicht in einem Blockunterricht besser. Mhm. Aber wir haben halt ganz normal einen Tag die Woche Berufsschule, dann alle 3 Wochen noch einen Tag. Also deswegen, ja, habe ich das Ganze nochmal mitgenommen.
Wie sieht so eine Tischlerausbildung aus? Was macht man den ganzen Tag, also jetzt nicht in der Berufsschule, sondern in der Werkstatt tatsächlich? Wo fängt man da an, wenn man, also du hattest natürlich jetzt auch irgendwo schon Vorerfahrung, weil du ja irgendwie zwischen Holzspänen wahrscheinlich aufgewachsen bist?
Ja. Das dachte ich. Musste ich aber ganz schnell feststellen, dass nur weil man neben einer Schreinerei aufwächst oder meinetwegen auch in einer Schreinerei, dass man nicht zwingend geborene Schreinerin ist. Also ich wollte ursprünglich auf 2,5 Jahre bzw. 2 Jahre direkt verkürzen. Mein Papa hat mir davon abgeraten. Ich bin froh drum. Im Nachhinein, ich wollte es ihm nicht glauben, aber es ist wahnsinnig viel Wissen, Fachwissen, Praxis, Praktisches, was man umsetzen muss. Also es ist wirklich, es ist mit Sicherheit in allen Ausbildungen viel, aber ich kenne jetzt natürlich nur diese handwerkliche Ausbildung und ich finde es enorm an Wissen, was man sich aneignen muss. Und deswegen bin ich froh, dass ich die 3 Jahre hatte, weil ich merke jetzt, ich bin zwar ausgelernt, aber noch lange nicht am Ende. genau, und was macht man so? Man steigt im Prinzip so, ich sag mal, mit in den Berufsalltag ein. Klar, nicht als, also natürlich kriegt man alles erstmal gezeigt. Ganz früh eigentlich macht man einen Maschinenkurs. Da gibt es auch, also man kann sich die Maschinen auch vom Betrieb, also der Betrieb muss einen sowieso unterweisen. An die Maschinen quasi, dass sich jemand hinstellt und erklärt, wie die Maschine funktioniert, was wichtig ist zu beachten, die Sicherheitsmaßnahmen. Ich meine, es sind gefährliche Maschinen, da braucht man nicht drum herum reden und deswegen ist das super wichtig. Und dann folgt eigentlich auch relativ schnell schon der erste Maschinenkurs. Das ist dann in Weiterstadt quasi so ein Zentrum von der Handwerkskammer und da ist man dann mit der ganzen Klasse und lernt quasi offiziell ganz genau im Detail, wie verarbeite ich was an dieser Maschine. Und ja, das fand ich sehr hilfreich. Also fand die Kurse immer super. Die waren sehr detailliert und man hat nach der Woche wirklich irgendwie so die Sicherheit, also gerade beim ersten Kurs, weiß ich noch, mussten wir dann sagen, ja, was ist denn unser Ziel am Ende der Woche? Und dann kann ich mich noch erinnern, wie ich gesagt habe, ja, ich möchte so ein bisschen die Angst vor den Maschinen verlieren. Also nicht, dass ich mit Angst an den Maschinen stand, aber natürlich trotzdem Respekt, mit großem Respekt und dass ich so ein bisschen, aber das hindert ja aber einen auch. Also klar, Respekt auf jeden Fall, aber nicht mit bibbernden Händen dastehen, weil das bringt einen dann auch nicht weiter. Also einfach, dass ich weiß, wie ich sie zu benutzen habe, wie ich weiß, wie ich Dinge zuschneide, dass am Ende des Tages nichts schief geht.
Alle Körperteile noch dran sind. Und
richtig. Okay. Das ist das Ziel. Ja. Nee, es ist wichtig. Es ist Gang und Gäbe. Also ja. Es wird seltener, aber es passiert noch das immer ist, häufig
wollt,
genug.
Ich wollte gerade sagen, es ist nicht so ein Markenzeichen von Tischler, Tischlerinnen, dass mindestens die eine Fingerkuppe irgendwo fehlt.
Ich habe noch alle. Sind noch alle da.
Ja, ist, also jetzt, wo du das so sagst, ich habe bei Rakit mal so einen Kurs gemacht, wo wir so Brettchen, so Holzbrettchen gebaut haben und die bestanden aus mehreren Hölzern, die wir dann auch zugeschnitten haben und verleimt haben und so weiter. Und also der Zuschnitt ist schon krass so. Mhm. Also ist schon ein krasses Ding und da ist halt eine Säge drin und die dreht sich und das
nicht zu langsam.
Ja, genau.
Und die Reissäge, muss ich noch sagen, ist noch das nicht harmloseste, aber ist noch irgendwie die man gefühlt noch so unter Kontrolle hat, wenn es dann an die Tischfräse geht.
Ja. Genau, also damit haben wir irgendwie auch gearbeitet und da war auch jemand da, der es erklären konnte. Aber also die hatten auch eine Drechselmaschine, mit der haben wir nichts gemacht, aber das war ja wohl nochmal ein ganz anderes Kaliber irgendwie.
Das
so.
Drechseln ist ja sicher auch eine eigene Ausbildung.
Ist das so?
Ja.
Oh, howie. Ja.
Also Drechseln ist überhaupt kein Part unserer Ausbildung, also der Tischler-Ausbildung.
Das ist das, wo man so die Holzbeine von Tischen verziert quasi. So.
Ja, also die werden dann so eingespannt rechts und links, das dreht sich in einer schnellen Geschwindigkeit und dann geht man mit quasi Stemmeisen, die aber speziell für die Formen ausgelegt sind da dran und nimmt eben die Späne dann ab.
Okay. Das heißt, du lernst in der Ausbildung irgendwie sowas wie Materialkunde, hat man das auch? Oder?
Ja, für meinen Geschmack tatsächlich ein bisschen zu wenig im Sinne von, gut, ich muss fairerweise auch sagen, ich bin ein bisschen später eingestiegen, ich kam im November dazu, weil das mit meinem Studium alles nicht so ganz anders funktioniert hat. Ja, ich sage jetzt einfach mal, das war bestimmt vorher Thema. Und ich war nur nicht dabei. Also ich finde es irgendwie super wichtig, als Schreiner die ganzen Holzarten auch zu kennen, auseinanderzuhalten. Das ist ja irgendwie das, was das Erste ist, wenn man an einen Schreiner denkt, dass man denkt, ja, gut, klar, der kennt sich ja mit Holz aus. Aber Holz ist ja sehr vielseitig.
Voll. Ich musste das auch erst lernen, dass nicht alle Hölzer für einen Esstisch geeignet sind.
Ja, und das würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr wünschen. Also gut, ich glaube auch tatsächlich, das ist Typsache. Also ein Kollege von mir, der hat es irgendwie im Blut. Also der kann das einfach total gut, Holzarten erkennen und die Maserung und den Geruch. Und ja, und ich bin da, glaube ich, einfach nicht so, liegt mir nicht so im Blut. Mhm. Aber ich werde besser.
Das ist auch, also ich glaube, das ist, finde ich, das Geile, dass du im Handwerk halt auch nie auslernst.
Ja, so richtig, ja, das, aber ich glaube, das ist ein, also gerade so Holzarten oder auch so Thema Maserung, das sind ja die Dinger, die man dann auch so als Laie jetzt nicht mitdenkt. Also wie soll das Holz gewachsen sein, was kann ich für was verwenden und.
In welche Richtung säge ich das?
In welche Richtung säge ich das?
Damit Leime auch funktioniert.
Das ja.
Viele Gedanken.
Und das kommt dann immer, also so die Wunschvorstellung, dass da irgendjemand steht und dann Hand auflegen und dann sagen kann, der Baum, die Hanglage, Wachstumszeit, zwischendrin mal ein bisschen Unwetter gehabt.
Ja, also ich fühle mich auch immer wieder der größte Stümper, wenn ich irgendwas zusäge, aber fühle mich natürlich, also gleichzeitig denke ich immer, oh, ich habe die Arbeitsbrille auf, guck mal, ich habe die Säge in der Hand. Das hat schon so ein Empowerment.
Ich habe letzte Woche auf der Arbeit Löcher in die Wand gebohrt. Ich schieb's aufs Werkzeug, dass das ein bisschen, also es war so ein Bohrkopf, musste Kabel durchlässig bohren. Und nachdem das Ding dann endlich mal durch war und ich dann auch festgestellt habe, okay, dieser Bohrkopf war auch einfach kacke, billig gekauft.
War es wenigstens ein Steinbohrer oder?
Jein. Also es war für Löcherbohren und das war so ein, man war erstmal froh, wenn es dann durch war. Und das war dann, aber man hat dann was geschafft.
Ja, das stimmt schon.
Wenn man es dann hinterher noch irgendwie gut verdecken kann, wenn man da irgendwie
so recht pusht.
Bisschen, genau, Edelpfusch machen kann. Ich habe da auch einen Unterbauschrank mir irgendwie wieder zusammengefriemelt, weil der alte.
Ich finde Handwerk mega geil, deswegen ist mir auch diese Folge heute so wichtig.
Ja.
Ich frage mich, was ist das Ziel der Ausbildung? Was würdest du sagen, am Ende der Ausbildung kann ich das, was ich vorher nicht konnte? Also es wird wahrscheinlich schwierig, jetzt zusammenzufassen, was jetzt alle Lerninhalte waren, so, aber was muss ein fertig ausgebildeter Schreinergesellin können?
Okay.
Was wäre gut?
Das Verständnis über Holz, also zumindest die absoluten Basics, das Verständnis über Möbelbau im Allgemeinen, also Korpen oder, ich muss ehrlich sagen, die Mehrzahl von Korpus.
Korpi?
Korpen.
Du bist doch der Lateiner hier.
Ich habe mich das schon oft gefragt und irgendwie.
Und das was mit Us endet, ist doch eigentlich I.
Eigentlich Korpi, aber es gibt auch die Us-Deklination.
Also.
Andrea, bitte schlag mich nicht. Ich google währenddessen.
Ja, perfekt, genau. Genau, was die Stabilität angeht, wie man an ein Ergebnis kommt, was einen zufriedenstellt. Also es gibt ja ganz viele Wege und vielleicht fährt da auch jede Schreinerei so ihren Weg, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist das, wie soll ein Korpus am Ende des Tages aussehen, dass er eben seine Funktion erfüllt, dass er stabil ist, dass er eine gute Nutzbarkeit hat, dass er langlebig ist. All solche Dinge. Und dann gehört auch tatsächlich ganz, ganz viel dazu, was gar nicht mit Holz zu tun hat oder mit Plattenmaterial, nämlich das Ganze, die Montage. Und das ist auch super vielseitig. Also auch, man muss sich mit der Wand auskennen, wo das Ganze montiert wird, welche Befestigungsmittel gibt es, welche Maschine nehme ich dafür. Wir kommen ganz oft irgendwie, gibt es natürlich Probleme, die zu lösen sind, also dass man da irgendwie Kreativitäts, Reichtum, das Wort habe ich gesucht, irgendwie entwickelt. Ich glaube, das ist nicht von vornherein immer so da, aber man entwickelt den, also man kommt tatsächlich immer mehr, gerade wenn man mit Kollegen zusammenarbeitet, was ich auch eigentlich das Schönste daran finde, also das Schönste am Handwerk, dass man eben miteinander arbeitet und miteinander Lösungen findet. Das finde ich eigentlich total schön. Und dadurch kommt es eben auch, dass man dann auch auf eigene Gedanken kommt, auf eigene Ideen, wie kann ich jetzt Dinge lösen. Das finde ich tatsächlich super wichtig, weil ganz oft Probleme auftreten, die zu lösen sind. Und die Gestaltung ist natürlich auch nicht unwichtig. Also die spielt jetzt tatsächlich in der Ausbildung, in der schulischen Ausbildung nicht so eine allzu große Rolle, was ich schade finde, aber ich komme natürlich auch mit einem Hintergrund. Aber ich finde das schon essentiell, weil gut, es gibt viele Schreinereien, die arbeiten anders, also im Sinne von, also
klar, pragmatischer oder?
Nee, also größere Schreinereien, da gibt es jemanden, der plant das Ganze und dann gibt es die Mitarbeiter, die das Ganze umsetzen. Da ist dann nicht mehr so viel dahinter mit, ich mache mir Gedanken, wie ist der Wandanschluss? Ich mache mir darüber Gedanken, sitzt die Front quasi auf Höhe der Korpusseite, sitzt die bündig, sitzt die aufgeschlagen? Wie mache ich meine Anschlussleisten? Sitzt das zurückspringend? Also es gibt ja ganz viele Fragen, die geklärt werden müssen und wenn das jemand anderes plant, dann hat man ja gar nicht die Möglichkeit, da noch groß drin was zu ändern. Und das ist bei uns aber ganz anders. Wir kriegen ein Projekt und dann machen wir uns hier Gedanken. Und wenn es irgendwo hängt und man sagt, oh hier, also da weiß ich jetzt irgendwie gerade gar nicht weiter, dann setzt man sich kurz zusammen und überlegt zusammen. Und das
ist cool.
Mag ich gerne. Ja, das funktioniert auch super.
Also, um die Frage vorhin aufzuklären, Corpora. Weil es ist Neutrum. Es ist Neutrum. Es ist kein Maskulin, auch wenn es Us ist, aber es ist Neutrum. Deswegen ist es dann Corpora.
Ich habe mir fast wieder was gelernt.
Aber das ist vorhin, als du erzählt hast, so diesen Werdegang, also dass du bei Schaufensterdekoration, du hast dieses kreative Mann, also dieses Ausleben, aber du kriegst es eben vorgegeben. Bei der Innenarchitektur, du kannst dich da kreativ austoben, aber du bist dann nicht der Part, der dann umsetzt. Und es ist so von der Erzählweise deutet es ja wirklich nur darauf hin, dass du genau da jetzt landest. Und diesen Aspekt Kreativität, das ist eigentlich auch das, was ich so mit so einem klassischen Handwerk verbinde. Und dann auch, wenn du jetzt sagst, natürlich in den größeren Schreinereien kommt man wahrscheinlich auch nicht drum rum, dass es irgendwie ein bisschen genormter ist oder dass es vorgegeben wird. Klar. Aber das ist ja die wunderbare Kombination und dann auch genau diese Fehler oder diese Lösungsfindung, okay, ich habe da jetzt eine komplizierte Stelle und wie kriege ich das rum? Das ist, was mich immer so fasziniert hat. Irgendwie, also einfach irgendeine blöde Ecke, da muss was fest und dann guckst du halt, okay, wie kriegst du das hin, so dass es auch noch gut aussieht. Und das ist ja wahnsinnig schwer, das in einer Ausbildung zu vermitteln oder generell in einem schulischen Kontext zu vermitteln. Weil im Grunde ist es ja wie, da spricht der Pädagoge, du kriegst das Handwerk, die Werkzeuge kriegst du quasi an die Hand und musst jetzt deine eigenen Lösungswege finden. Aber ist das, also eigentlich, wenn ich das davor, was du erzählt hast, mitnimmst, ist es auch eigentlich genau das, was du gesucht hast.
Genau. Ja. Also tatsächlich ist es so ein bisschen die Kombi aus Planung und Umsetzung, aber in gleichen Maßen irgendwie. Und auch, was ich auch oft sage, die Praxis zur Theorie. Also ich habe halt im Studium sehr theoretisch das Ganze gelernt. Und jetzt mache ich die Praxis dazu. Und das ist super spannend, weil es auch wieder so ein ganz klassischer Konflikt Innenarchitekten oder Architekten und die Handwerker. Ich glaube, das ist ein Thema, was es oft gibt. Und ich habe das natürlich aus der Perspektive immer mitbekommen, wenn ich dann, als ich noch zu Hause gewohnt habe, am Essenstisch abends, bevor er sich irgendwie geärgert hat über, ein Architekt kommt und sagt, ja, so hätte ich es gern. Ja, aber so funktioniert es nicht. Ja, aber dann überleg dir was.
Ja, gut. Das ist auch cool, dass du beide Perspektiven kennst.
Genau, oder? Tatsächlich.
Ist, glaube ich, vielleicht auch in der Kundenkommunikation oder wie auch immer dann ganz praktisch.
Ja, weil ich beide Seiten erlebt habe. Ja.
Also kann man, glaube ich, auch sehr diplomatisch einsetzen, dieses Talent. Dann bestimmt.
Ich finde es ein schönes Kundengespräch. Du sitzt da und denkst, so wäre es toll, wenn wir es machen können. Aber geht nicht. Aber das wäre trotzdem toll. Also du kannst dich am Ende so ein bisschen selber piesacken.
Aber wirklich. Also,
schön.
Du hast schon von Gestaltung gesprochen und davon, dass das eine Rolle spielen kann. Wo das auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat, ist dein Gesellenstück. Ja. In dem Zeitungsartikel, der gerade erschienen ist, ich habe ihn nicht geschrieben, stand sehr detailliert, was es ist. Und ich glaube, das ist auch ganz gut. Also wenn ihr auf Instagram geht und Schreinerei Becherer sucht, dann könnt ihr dieses Gesellenstück auch in den Story-Highlights sehen. Es ist wunderschön, finde ich. Ich beschreibe es mal kurz. Ich zitiere aus diesem Zeitungsartikel. Jada, Sideboard von Lou-Marie Becherer, 29 Jahre, der einzigen Frau in ihrem Jahrgang. Ihr Flowboard, wie sie ihr schlankes Möbel nennt, das teils zarte, lindgrüne Linoleumverkleidung aufweist, überzeugte. Es ist in Front mit feinen Rundstreben gearbeitet und hat zwei Halbsitzelemente, die sich herausnehmen und separat als Beistelltisch oder Sitzhocker zusammenfügen lassen. Also, so sieht das aus. Das heißt, du hast dir das komplett alleine überlegt.
Ja.
Wie entsteht dieses Gesellenstück? Wie ist das entstanden? Warum wolltest du genau das machen? Wie sehr bist du verzweifelt?
Also ich habe relativ früh angefangen. Ich habe irgendwann im Winter da gesessen, auf der Couch, mit meinem iPad in der Hand und habe irgendwie auf unsere Wohnzimmerwand geschaut und gedacht, nee, das ist es irgendwie nicht. ich hätte gern was anderes. So, dann wusste ich gut, in einem halben Jahr ist es soweit, dann muss ich mein Gesellenstück abgeben. Dann war das irgendwie geboren und dann, ich weiß gar nicht, ob ich mich unterbewusst davon inspirieren lassen habe oder vielleicht auch bewusst. Wir haben so eine Soundbar von, wie auch immer, spielt keine Rolle, die da steht und die ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man die Form nennt. Also es ist kein Oval, es ist ein Rechteck mit zwei Halbkreisen an den Enden jeweils. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Begriff gibt, ehrlich gesagt.
Ja, kriegen wir noch raus. Ja.
Und diese Form habe ich aufgegriffen für mein Möbelstück, für mein Flowboard. Und irgendwie habe ich dann angefangen, so ein bisschen rumzuscribbeln und habe mir Gedanken gemacht und habe gezeichnet und überlegt und habe mir eine Mindmap gemacht, was ich gerne irgendwie für Anforderungen hätte, was es irgendwie erfüllen soll, was für Materialien ich mir vorstellen kann. Und dann habe ich auch so ein bisschen mit dem gearbeitet, was wir die Monate oder was ich jetzt quasi in der letzten Zeit selber verarbeitet habe, wo ich gute Erfahrungen mitgemacht habe, was mir irgendwie gefallen hat. Man nimmt das ja dann auch irgendwie automatisch so ein bisschen mit. Und wir hatten viele Kunden, die was mit Linoleum wollten. Und dieses Material mochte ich sowieso gerne. Ich wollte auch gerne Farbe mit reinbringen, das wusste ich, weil ich persönlich mag einfach nicht so super gerne so komplette Vollholzmöbel. Und dann ist das einfach so ein bisschen gewachsen. Also mit der Zeit, dann wusste ich, okay, Linoleum soll es werden. Dann hatten wir einige Projekte, da haben wir Rundstäbe verarbeitet in den Fronten. Da wusste ich, okay, das habe ich schon gemacht, das kriege ich hin, das funktioniert, das mag ich, die Optik gefällt mir gut. Gut, nächster Punkt. Das war dann eben so Stück für Stück hat sich das so aufgebaut und dann habe ich auch mit SketchUp ganz viel gezeichnet. Mir hat es einfach geholfen, das tatsächlich zu sehen. Meine ganzen Klassenkameraden haben das alles nur in 2D gezeichnet. Ist auf jeden Fall auch völlig fein, aber ich kenne es ja auch aus dem Studium, Sachen zu zeichnen und die zu drehen und zu wenden und zu gucken, wie sind die Proportionen. Und so habe ich das dann eben weiterentwickelt und ja, mehr und mehr hat es mir irgendwie gut gefallen und dann habe ich da noch ein bisschen gefeilt und hier noch und habe, erst war es zum Beispiel, hatte ich es ganz symmetrisch, dann habe ich gemerkt, nee, also symmetrisch gefällt mir überhaupt nicht, dann habe ich es anders, also quasi nicht symmetrisch aufgebaut, dann hatte ich die Rundung erst mit einer Schiebetür, also wie man auch so runde Möbel klassisch kennt, dass sich die Türen rumschieben. So. Genau. Ja. Mhm. Mhm. Davon wurde mir dann tatsächlich abgeraten. Im Nachhinein bin ich sehr froh drum, dass ich da drauf gehört habe, weil ich glaube, es hätte mich wahnsinnig viel Zeit, Energie, Mühe und ja, Aufwand gekostet, diese Türen so zum Laufen zu bringen, dass ich damit zufrieden bin und dass es ein gutes Ergebnis ist, weil anders ist es keine Option. Also eine Sache einzubauen, die nicht gut funktioniert, das geht nicht. Und ich hatte so viele andere Details, die ich aber unbedingt drin haben wollte, dass ich dann gesagt habe, gut, irgendeinen Punkt muss ich streichen, weil letztendlich ist das ja auch zu bauen in 100 Stunden. Also man hat schon so eine irgendwie so eine Obergrenze und muss da eben auch schauen, dass das ja so halbwegs realistisch zumindest ist. Und da habe ich gesagt, gut, dann streiche ich das raus, die Optik bleibt aber erhalten und mache daraus einfach diese Fächer. Da muss ich aber auch ehrlich dazu sagen, dass das herausnehmbare Elemente sind. Da kam ich nicht selber drauf. Also, dass die herausnehmbar sind, das war schon mein Gedanke. Aber dass man die dann zusammen zu einem Tisch stellen kann, das war irgendwie so ein Zufallsprodukt. Als ich mit meiner besten Freundin in der Werkstatt stand und dann hatte sie, ich habe ein kleines Modell gebaut und dann hatte sie das so in der Hand und meinte so, ah, das ist ja cool, dann hast du ja gleichzeitig noch so zwei Beistelltische und dann kannst du die ja noch zusammenstellen zu einem und dann
voll cool. So,
Ja, stimmt. Und hab das auch total, also hab das dann auch wirklich dann ab dem Moment, wie gesagt, ja, perfekt, eine Nutzung mehr, wunderbar.
Ist das eine Vorgabe, dass das Gesellenstück besonders smart irgendwie sein muss? Oder kann das auch theoretisch was ganz Klassisches?
Es kann im Prinzip einfach Korpus sein.
Was wird da bearbeitet? Tatsächlich die handwerkliche Leistung ordentlich verarbeitet und so weiter? Oder?
Also ich sag's mal so, Gestaltung ist jetzt kein Riesenpunkt, aber natürlich wird's gern gesehen, wenn man sich Gedanken über die Gestaltung macht. Macht ja Sinn irgendwie, es ist ja schön, schöne Möbelstücke anzuschauen und nicht irgendwie, ja, einen quadratischen Korpus mit einer Tür. So, also kann auch krass aussehen, aber so im Großen und Ganzen ist es einfach spannender, wenn man Dinge ausprobiert. Gut, in der Schule wird davon abgeraten, Dinge zu machen im Gesellenstück, die man nie gemacht hat. Ja, da kann man sich jetzt dran halten oder nicht. Also ich finde es jetzt prinzipiell kein Rat, den ich jetzt befolgen würde, weil ich bin zum Beispiel total froh, dass ich Sachen ausprobiert habe, die ich jetzt so im normalen Berufsalltag nie machen würde, weil es überhaupt nicht der...
Versteht, da steht in keinem Aufwand.
Also, genau, das funktioniert nicht. Also wir bauen ja auch solche Möbel überhaupt nicht. Und deswegen fand ich es total cool, jetzt zum Beispiel ein Sockelgestell zu bauen. Also hat mir total viel Spaß gemacht, da jetzt mir Lösungen zu überlegen. Und genau, weil es hat schon gewisse Anforderungen. Also es gibt zum Beispiel, also es gibt zwei Modelle. Wir haben das Modell, dass wir konkrete Anforderungen genannt bekommen und die müssen wir erfüllen. Und dann gibt es noch ein weiteres Modell, das ist aber in unserem, also in der in Cruz-Gerau nicht, ist nicht der Fall. Also da kann man sich dann quasi selber seine Punkte zusammensuchen. Und dann muss man zum Beispiel eine Tür drin haben. Die muss angeschlagen sein mit nicht Topfbändern, also Bändern, die ganz normal an einem für den Schrank oder so montiert sind. Die kann man ja in der Regel in alle drei Richtungen einstellen. Das heißt, man muss nicht so genau arbeiten. Also muss man Bänder nehmen, die quasi nicht einzustellen sind, die man ganz exakt positionieren muss, die dann ausgestemmt werden, die genau sitzen, die, wo man sieht, okay, das ist irgendwie sauber gearbeitet. Dann muss man einen Teil furnieren. Dann muss es eine Schublade geben, also die auf einer klassischen Führung läuft. Nicht, wie man es auch kennt aus seinen Möbeln, mit einem mechanischen Vollauszug, sondern eben mit Laufleisten und Streichleisten. Genau. Und was noch? Ein Schloss muss eingebaut sein. Da bin ich irgendwie glücklicherweise drum rumgekommen. Also ich weiß nicht ganz, wie ich es geschafft habe. Vielleicht haben sie dann gesagt, gut, ich habe viele komplexe Sachen. Sie streichen das Schloss bei mir. Ich hätte es auch nicht einbauen wollen, weil ja irgendwie, es hätte dann doch die Optik so ein bisschen ruiniert.
Wo ist das jetzt? Oh, sorry.
Ja, nee, das wäre jetzt meine Frage nämlich gewesen, wie macht man da Vorgaben? Weil es klang jetzt wirklich so, was am Ende produziert wird, ist vollkommen freigestellt. Also es ist nicht so, dass jetzt heißt, okay, der Jahrgang hat jetzt als Abschlussprojekt Wohnzimmermöbel, Punkt. Sondern also ihr dürft euch aussuchen, was ihr machen wollt, aber habt eben das, was du eben aufgezählt hast, dann macht das auf jeden Fall Sinn, weil dann wäre nämlich die nächste, was ich mir dann vorgestellt habe, okay, wie bewertet man das oder was bewertet man? Ist es die Art und Weise, wie viel Methoden, wie viel Technik steckt da drin? Aber dann macht es Sinn. Dann macht es aber auch Sinn mit dem Schloss, dass man das überblickt hat, weil es ist ja im Grunde eine TV-Bank oder wie also viele TV-Bänke ein haben. Ein Lowboard, wie viele haben da noch was zum Abschließen? Ja.
Also ich glaube tatsächlich, es war so ein bisschen der Gedanke am Ende des Tages, ich habe so viel drin an komplexen Teilen, dass sie vielleicht gesagt haben, gut, komm.
Ein bisschen Overachiever.
Und das heißt, das steht jetzt auch tatsächlich da, wo du an eure Wohnzimmerwand geguckt hast?
Ja, seit vorgestern.
Herr Kraus, wie groß ist das denn insgesamt? Ich habe das auf Instagram gar nicht so richtig erfassen können. Wie sind die Maße?
Es ist 2,20 Meter breit.
Oh, doch schon.
Und, 50 Zentimeter hoch und 42 Zentimeter tief.
Crazy. Das habe ich nicht so eingeschätzt, dass es so lang ist.
Ja,
krass. Ja, tatsächlich. Das war auch so ein bisschen zum Leidwesen meines Papas.
Dann ist das ja mit diesen Rundhölzern ja noch schlimmer. Weil wie viele von diesen Rundhölzern musstest du zuschneiden? Wie viel?
Also die Rundhölzer für die Halbkreisfächer außen, die habe ich bestellt.
Okay.
Die habe ich nicht selber gefräst. Aber die Leisten auf den Türen, die habe ich selber gefräst. Und das ging aber. Das war jetzt gar nicht so exorbitant viel, weil es sind ja ganz kurze Türchen. Also die sind 34 Zentimeter hoch. Das hält sich in Grenzen.
Wenn man das verkaufen würde, schätzungsweise, wie viel, also die Arbeitsstunden, die da drin stecken, sind ja enorm und das Material und so weiter, das ist ja so ein Gesellenstück oder dieses Gesellenstück ist ja wahrscheinlich, also würdest du dir jetzt wahrscheinlich so als Normalperson dann nicht?
Eher nicht. Also klar steckt jetzt in dem Gesellenstück auch ganz viel Planung und Sachen, die zum ersten Mal passiert sind, ist natürlich immer, also letztendlich hätte ich zwei bauen müssen, weil ob ich eins oder zwei baue, da ist der Aufwand am Ende des Tages gar nicht mehr so groß. Aber klar, es waren letztendlich drei volle Wochen Arbeiten, von morgens bis abends, also ich sag mal 8 Stunden so roundabout. Mhm. Also die offiziellen Richtlinien sind eben diese 100 Stunden. Ja.
Okay. Dabei belassen.
Genau. Dann, okay.
Also einfach vielleicht auch ein nicht messbarer Wert in dem Sinne.
Also das sowieso, aber auch, also ich meine, wenn man von den 100 Stunden ausgeht, mal den Stundensatz, das sind ja dann, also ist schon ein Betrag X, den es am Ende kosten würde.
Aber wie geil, jetzt steht es da und du kannst sagen, ja, das habe ich selbst gemacht.
Das
ist ja ein mega geiles Snowboard. Wo hast du das her? Habe ich selbst gemacht.
Geil ist das. Ich stand auch am Ende da und dachte so, hä, krass.
Cool. Das kann
wirklich,
ich.
Wirklich selber gebaut. Also da kann ich doch von mir behaupten, ich habe da, also...
Saugeil.
Ja, ich war auch am Ende ein bisschen verblüfft, doch, weil ich mich auch kenne und irgendwie manchmal Dusseligkeitsfehler mache und da ist alles glatt gelaufen. Also ich kann es nicht anders sagen, aber ich habe so viel Planung im Vorhinein da reingesteckt, dass es wirklich alles funktioniert hat.
Mega cool.
Gibt es schon das nächste Projekt? Die nächste Ecke?
Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich eine Linie draus mache. Also ob ich nicht einfach noch ein Möbelstück mit demselben oder mit einer passenden Optik irgendwie.
Das Linoleum ist aber auch wirklich sehr schön.
Cool. Ja.
Ja. Ja. So eine tolle Farbe. Und
ja.
Ich habe noch eine ja, handwerks- oder schreinerbezogene Frage und die korreliert so ein bisschen mit deiner irrationalsten Angst vor Wunderkerzen, weil du offensichtlich die Funken nicht so toll findest. Und du hast dazu geschrieben, du hast Flexen.
Ja.
Was magst du denn am liebsten? Was sind denn so deine liebsten Handgriffe, wo du sagst, oh geil, da freue ich mich jetzt richtig drauf?
Also tatsächlich macht es Spaß, immer mal wieder Werkzeug in der Hand zu haben, was man jetzt sonst nicht so in der Hand hat. Also wenn man mal einen Hobel in der Hand hat, das passiert immer mal wieder, ist irgendwie schön, auch wenn man es jetzt nicht so täglich zum Hobel greift, macht es irgendwie Spaß, damit zu arbeiten. Was mag ich gern? Im Prinzip kann ich, glaube ich, gar nicht so eine konkrete Maschine nennen oder einen konkreten Ablauf, aber ich glaube, was mir am meisten Spaß macht, ist das zu sehen, wenn es irgendwie funktioniert. Also wenn ich einen Korpus zusammenleime und sehe, okay, es passt alles. Ich habe mir das, oder wenn wir Möbel einbauen und ich das gebaut habe und es passt in Nische und es sieht irgendwie
gut
so
abgemessen
aus. Und dann denke ich so, ah geil, das habe ich mir so vorgestellt und so passt
das. Das ist cool. Aber, ja. Okay, verstehe. Also ich könnte bei mir ziemlich genau sagen, ich mag Standbohrmaschine. Ich mag, wenn du dieses Ding absenkst und es geht wie durch Butter und dann kommen auch diese schönen Kringelspäne raus, das liebe ich. Also das finde ich irgendwie total schön. Ich finde Holzarbeit so toll und es riecht auch immer so gut. Ich finde, das ganz also in meinem Kopf, für mich klingt es so, als wärst du sehr erfüllt, als wäre das ein sehr cooler Beruf.
Ja.
Warum macht denn nicht jeder?
Ja.
Müssten mehr Leute den machen? Wie steht es um das Schreinerhandwerk so?
Also ich glaube, im Schreinerhandwerk sind wir noch relativ gut aufgestellt, so wie ich das aus meiner Perspektive sehe, weil es halt noch so ein bisschen romantisiert ist. Also im Vergleich zu anderen Handwerken haben wir ja da doch noch ein schönes Handwerk. Klar, auch nicht immer. Wir kriechen auch mal im Dreck rum und also gerade heute habe ich sehr staubige und dreckige und klebrige Finger. aber ja, wir das ist halt so, ne, alle kommen in die Werkstatt und sind so, ah, oh, es riecht hier so schön. Ist ja wie beim Pumuckl. Also, mein Opa war auch Schreiner. Also, das sind so die Sprüche, die sich wiederholen. Und ich glaube, deswegen ist das Handwerk einfach so, ja, romantisiert trifft es eigentlich ganz gut. Weil alle denken, ah ja, wir stehen halt jeden Tag mit dem Mobileisen an der Bank und die schönen runden Späne fallen. Ist natürlich nicht so. Aber ich glaube, diese Illusion ist doch sehr präsent und viele haben dann doch dieses Gefühl so, ach, ich möchte irgendwie was mit den Händen machen, naja, dann wird's Schreiner. Also, weil für viele einfach Holz so eine Emotion auslöst. Mhm. Ja, ich glaube, deswegen mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen, dass da kein Nachwuchs kommt, weil wenn Interesse am Handwerk besteht, dann doch irgendwie oft am Schreinerhandwerk. Also habe ich so die Erfahrung gemacht.
Du warst ja auch schon zum Beispiel in der Sophie-Opel-Schule bei der Handwerks-AG.
Genau.
Hast du auch das Gefühl, da besteht ein Interesse oder kriegt man die Kinder damit, mit so handwerklichem? Ich weiß auch, dass ich in der Grundschule fand ich das mega geil. Wir haben mal so ein völlig nutzloses Ding eigentlich, so eine Echse aus Holz gefeilt irgendwie. Und das fand ich total toll, mit Holz zu arbeiten. Hast du das Gefühl, das ist auch heute noch so, dass da ein Interesse irgendwie automatisch entsteht?
Nee, automatisch glaube ich jetzt nicht. Automatisch, im Sinne von...
Im Sinne von, die sehen, was du machst und denken sich, ach du Scheiße, ich will es auch.
Doch, das vielleicht schon, aber ich glaube, das ist dann nichts, was lange bleibt. Hm, also ich glaube, in dem Moment fanden das auch total cool, die haben auch voll Spaß dran gehabt. Ich kann jetzt nicht beurteilen, inwiefern das bei denen jetzt hängen bleibt.
Stell dir
bei
vor, den Schülern. In
das wäre
10 Jahren.
Natürlich,
das will. Sonst deine Auszubildende.
aber ja, vielleicht am Ende. Sehr schön.
Ich habe noch eine Frage. Ich bin richtig invested jetzt. Wie funktioniert das mit der Walz? Musst du da das machen? Ist das freigestellt? Ich habe neulich erst wieder so zwei Jungs gesehen in der Bahn, die diese sehr traditionellen Gewänder, wie heißt das?
Das ist eine Zimmermanns.
Geschichte. Ah, das ist nur eine Zimmermannsgeschichte. Und inwiefern unterscheidet sich Zimmermann von Tischler?
Zimmereibetriebe, so Zimmereibetriebe, die bauen Dachstühle, Treppen. Also krass. Das ist so ein bisschen, werde ich gehauen, wenn das jetzt ein Zimmerer hört. Ich würde behaupten, das ist ein bisschen gröber.
Das wäre jetzt genau das, was ich gesagt hätte. Da ist es nicht so wichtig, auf einen Millimeter genau zu messen.
Also ich kann es ehrlich gesagt auch gar nicht so genau beurteilen, weil es sich halt doch sehr unterscheidet. Ich weiß, im ersten Maschinenkurs waren neben uns die Zimmerer und die machen halt ganz andere Dinge. Also die haben halt viel mit riesen Holzbalken zu tun, die dann irgendwie in die Holzverbindung zusammenkommen. Aber die haben jetzt natürlich nicht mit einer Oberfläche oder mit Millimeter eine Wandanschlussleiste, die ich irgendwie auf eine eine Delle in der Wand abmachen muss.
Aber gibt es bei euch auch, also ich weiß auch, das von Dachdeckern auch, die haben auch so eine Klamotte, so eine bestimmte, so, wenn die ihre Urkunde übergeben bekommen und so Kram. Ja. Also gibt es bei Tischlern auch? Oder?
Nee, nicht so richtig.
Interessant.
Oder vielleicht, ich glaube nicht.
Also finde ich irgendwie crazy, dass nur Zimmerleute auf die Walz gehen.
Ich meine, das ist aber auch so was, also diese Handwerkstradition, dass du wirklich auf Walz gehst oder eben Trachten, alles Mögliche, das ist auch was natürlich irgendwie vergessen gegangen ist oder einfach nicht mehr gemacht worden ist, weil bei den Zimmerern weiß ich gar nicht mehr. Das hatte, glaube ich, irgendwann mal wieder so einen Anschub bekommen. Deswegen sieht man die jetzt auch wieder häufiger. Ja. Es gab, glaube ich, auch mal so eine Zeit, da war es wirklich, das ist immer noch ein Highlight, wenn du jemanden auf der Walz siehst, aber ich glaube, das hatte nochmal irgendwann so einen Anschub bekommen, auch aus diesem rein romantisierten.
Maybe.
Da sind aber auch, Traditionen dabei, die ein bisschen.
Ja, speaking of Traditionen.
Prostigen Nageln, Ohrlöcher.
Traditionell ist es ja schon ein Männerberuf. Also ich glaube, als es losging wahrscheinlich, dass Leute zum ersten Mal Holz in der Hand hatten, hat sich das irgendwie ganz schnell eingebürgert, dass die Männer das machen, so wie in vielen Berufen. In fast allen Handwerksberufen. In dem Zeitungsartikel, den ich vorhin zitiert habe, stand auch, es zeigt sich oft, dass Frauen ein besonderes Feingefühl für Form haben und du warst die einzige Frau in deinem Jahrgang. Wie sehr ist das Teil deiner Realität, dass das irgendeinen Ausschlag hat oder dass du irgendwie deswegen anders behandelt wirst, dass du Frau im Handwerk bist? Spielt das eine Rolle oder ist es komplett egal?
Nee, komplett egal ist es nicht. Ich habe jetzt tatsächlich glücklicherweise kann ich nicht von vielen schlechten Erfahrungen berichten. Die meisten sind eher so freudig überrascht. Also so gerade Kunden oder so sind dann doch irgendwie so, ach, schön, eine Frau im Handwerk, das ist ja toll. feiern das dann eher. Es wird dann oft so als mutig angesehen oder so, ach, klasse, ne, und traust du dich so irgendwie in die Richtung? Das sehe ich jetzt irgendwie nicht so, aber ich bin auch, ich bin ja im Betrieb meines Vaters und kenne auch da die Mitarbeiter ja schon ganz, ganz lange. Wir sind jetzt kleiner Betrieb und familiär und da ist das auch wirklich überhaupt kein Thema.
Denkst du anderswo ist es so, dass man vielleicht, wenn man neu dazu kommt, nicht ernst genommen wird?
Kann ich mir vorstellen. Also ist mit Sicherheit auch nicht gang und gäbe, aber es gibt mit Sicherheit Betriebe, wo das so ist. Oder die per se keine Frauen anstellen, weil es halt natürlich vielleicht auch zu tun hat mit der BG. Vieles ist ja natürlich auch Richtliniensache. Wenn ich nur Männer habe, ist es halt unkomplizierter. Muss man keine Dinge ändern. Also das ist schon auch, also zumindest war das jetzt in meiner Klasse. Ich habe noch ein paar Kollegen, die sind auch im eigenen Betrieb. Und da war das schon irgendwie so ein Thema, dass die gesagt haben, oh, es macht alles schon doch komplizierter.
Inwiefern? Also ich frage so naiv, weil ich wirklich nicht weiß, warum.
Im Detail ist jetzt schwierig. Die BG war letztens, sag ich mal, bei uns und da waren auch so Themen wie Schwangerschaft. Das ist ja halt einfach nur ein Thema, was die Frau betrifft. Arbeitsschutz in dem Bereich. was ist mit Lacken und Lösemitteln und irgendwie Gefahrenstoffen, gerade in Bezug auf die Schwangerschaft. Da muss man sich dann doch einfach irgendwie Gedanken machen. Da muss sich ein Betrieb auch Gedanken machen, wie man damit umgeht. Und ist natürlich einfach kein Thema, wenn man keine Frau im Betrieb hat. So, dann ist das einfach abgehakt. Und sobald man aber, also ich meine, klar, die BG ist nicht permanent da oder nicht zwingend da, aber wenn sie da ist, dann möchten sie diese Gedanken sehen. Und wenn man diese Gedanken sich nicht macht, dann muss man sie sich spätestens dann machen. ja, und ich glaube, dann sagen viele einfach von vornherein, jo, nee, also
voll interessant.
Das spare ich mir. Ob es tatsächlich so ist, ich habe das jetzt von meinem, das ist jetzt auch irgendwie, dann steht am Ende doch eine Frau da, die sich gut macht, und dann kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass dann, also so weit sind wir hoffentlich schon, dass man da nicht einfach sagt, nee, also du bist jetzt einfach eine Frau und du hast jetzt einfach Pech gehabt, weil du eine Frau bist. Das, ja.
Aber das sind ja, also das finde ich, sind total pragmatische und nachvollziehbare Gründe irgendwie, worüber man sich Gedanken macht. Wenn ich mir andere Frauen in Handwerksberufen anschaue und die ja durch soziale Medien eine ganz andere Reichweite und Präsenz und Sichtbarkeit haben, was die teilweise aus ihren Betrieben erzählen, die dann natürlich auch viel exponierter sind und viel mehr mit anderen Gewerken zu tun haben. Du kennst bestimmt Dachdeckerin Chiara.
Ja.
Genau. Natürlich hat die sau viel mit allen möglichen Leuten auf der Baustelle zu tun. Und da ist man, glaube ich, mit ganz anderen Dingen konfrontiert.
Ja.
Ich frage mich aber auch, also ich könnte mir vorstellen, dass diese Art von Sicht, von neuer Sichtbarkeit nochmal einen ganz anderen Schub fürs Handwerk gibt irgendwie. Wie beurteilst du so Accounts, so Handwerkfluencer-mäßig?
Ich finde das total spannend. Also ich folge auch einigen und ich finde das super spannend. Ich hatte mir das auch mal überlegt, aber habe dann doch mit der
Statistik. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Steinerin Lou. Oh Mann. Instagram ist ein großes Thema.
Ist halt auch die Frage für den Betrieb, ne? Also ich meine, bei Chiara ist das ja auch so, die mit ihrem Bruder die Firma übernehmen wird irgendwann, nehme ich an. Und natürlich ist diese Art von Sichtbarkeit auch ein Marketinginstrument letzten Endes.
Total, ja. Absolut. Und also ich glaube, ich habe für mich entschieden, dass ich das jetzt, also ich
bin mir das glaube ich nicht. Nebenher, das ist ja auch ein riesen Arbeitsaufwand.
Ja, total. Also tatsächlich, das ist ja, man spricht ja gerne Influencer zu, dass sie irgendwie
bisschen Handy, bisschen Selfie.
Aber also ich meine, ich bin jetzt so überhaupt nicht im Business, aber die paar Videos, die ich da für unsere Instagram-Seite zusammenschnipsel, die kosten mich schon immer viel Gedanken. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen, also ich habe da mal drüber nachgedacht, aber ich glaube, ich bin das irgendwie nicht. Also
auch völlig okay.
Vielleicht werde ich es auch irgendwann sein, aber so zum aktuellen Zeitpunkt, ich habe viel zu selten irgendwie, dann müsste man bei jeder Sache ja auch irgendwie dabei sein und das Handy dann.
Story of my life.
Ja, es ist irgendwie,
verstehe ich.
Man ist am Arbeiten und dann so, man ist ja mit den Gedanken beim Arbeiten und dann habe ich jetzt auch nicht permanent Zeit, dann noch.
Nee, also.
Obwohl es für andere super spannend ist, ich finde das total spannend. Also, ich gucke es mir super gerne an und ich finde den Alltag im Handwerk, gerade den Frauenalltag im Handwerk, da passiert ja irgendwie schon viel und es ist ja einfach interessant. Ja, ich müsste mir Instagram machen. Ich müsste uns mehr bewerben.
Jemanden dazu einstellen. Holen.
Genau, oder das. Genau. Oder das. Ja, manchmal ist das vielleicht auch eher.
Kommunikationsabteilung.
Weil ich hatte das jetzt, ich habe so ein bisschen durchgerattert. Also was ich immer mal wieder in Feed reingespielt bekommen habe, das waren zwei verschiedene Kanäle, die aber beide als Klempnerinnen arbeiten. Mhm. Bei der einen ist es so ein, die dann, also bei der einen war das eher so, dass es so, die filmt einfach so ein bisschen ihren Alltag, also irgendwie beim Kunden, und dann spricht sie halt darüber, was sie da jetzt gerade alles macht oder was das Problem ist und. Bei der anderen, der versucht sich schon so ein bisschen mehr eine Story auch mit reinzubauen. Und ein Kanal, den ich in den letzten Wochen wirklich lieben gelernt habe, ist Hausplan B. Cindy.
Ah, ja.
Die aber dann auch genau diese Kommentare, die man dann quasi, okay, Frau im Handwerk oder Frau macht was Handwerkliches. Und genau diese Kommentare dann noch aufgreift, aber auch ringsrum noch ganz viel zu dem Thema was aufarbeitet.
Damit muss man sich ja auch auseinandersetzen wollen, ne? Das ist ja nicht nur, du machst sie macht das jetzt auch für sich natürlich.
Genau.
Du machst ja nicht nur deinen Job, sondern du musst auch noch diese dämlichen Kommentare, damit muss man sich ja auch beschäftigen wollen. Das, also,
ja. Also große, große...
Der Medientipp kommt
jetzt von der Medientipp. Hausplan B, Cindy. Schaut alle Reels durch und dann hören wir uns in 2 Wochen. Dann. Bis dann, bis zur nächsten Folge habt ihr das Bild mal alles durchgehört. Und durchgeschaut.
So. Noch ganz kurz zum Thema. Das ist tatsächlich eine Sache, das muss ich jetzt einfach kurz erwähnen. Ich habe eben gesagt, ich habe nicht viele schlechte Erfahrungen gemacht, genau, richtig. Aber was immer wieder ein Thema ist, was mich fuchsig macht, wirklich, vielleicht weil man es mir nicht ansieht, aber dieses Thema, sind deine Kollegen auch da zum Abladen, weil... Ja, also die Sachen sind schon tragen? Schwer. Mhm. Jedes Mal aufs Neue muss ich mir erklären. Sag, ja, tatsächlich, also wenn ich hier stehe, dann traue ich mir das schon zu und dann klappt das auch. Mhm.
Aber das ist auch, glaube ich, wichtig, das zu sensibilisieren einfach. Und noch, und das, also es ist bestimmt müßig, das immer wieder zu sagen, aber...
Weißt du, ich stelle mich ja nicht dahin, wenn ich weiß, ich kann es nicht heben. Also das macht ja keinen Sinn.
Bei Männern ist es so.
Wenn ich weiß, ich breche da lautlos zusammen unter der Platte.
Ich schaff das schon.
Oh Mann.
Morgen gelber Schein.
Also ich finde das alles wahnsinnig spannend und wahnsinnig interessant. Ja. Wie sehr freut sich dein Papa, dass du das weitermachst?
Schon sehr. Also schon sehr. Ich glaube, wir mussten beide lernen, dass, dass ich nicht geboren bin, das hatte ich ja schon mal erwähnt, dass ich jetzt nicht irgendwie als Handwerkerin geboren bin. Also ich muss vieles lernen. Ich mache auch Fehler, natürlich. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und trotzdem macht es aber Spaß. Er ist super oft dabei und zeigt mir Dinge. Und klar ist er nicht mein Ausbilder in dem Sinne, weil er einfach im Büro viel Zeit verbringt. Das waren dann eher die Kollegen, aber trotzdem ist er permanent da und guckt und ist interessiert und wie es vorangeht und es macht ihm schon viel Spaß und er war beim Gesellenstück tatsächlich sehr kritisch am Anfang. Ich habe mich da aber nicht beirren lassen, habe gesagt, nee, das ist wie es ist, ich baue das so. Und dieser Wandel war tatsächlich ganz lustig zu sehen von, er hat wirklich, glaube ich, jedem im Umfeld erzählt, oh mein Gott, die Ludi baut sowas Kompliziertes und das ist das Winter, also das wird so viel Zeit in Anspruch nehmen und das sind so viele komplexe Geschichten und war da, glaube ich, hat viel seine Sorge irgendwie verbreitet und kaum habe ich angefangen, hat er irgendwie gesehen, okay, ich habe mir viele Gedanken gemacht, es hat irgendwie alles funktioniert. Und dann ist er zu allen hin und hat gesagt, oh, guck mal, was die da bauen. Oh, ist das nicht klasse?
Süß. Ich hab's von Anfang an gewusst.
Und das war nicht tatsächlich sehr... Gefühlt ist das so mein größter Erfolg.
Aber wie schön auch.
Also ihn da jetzt, in was heißt überzeugen, aber dass ich irgendwie von Anfang an gesagt habe, ich baue das so, weil ich möchte es, also es ist ja mein Gesellenstück, ich möchte es so bauen. Er hat es zu akzeptieren, Punkt. Mhm. Also da hätte ich mir jetzt auch nicht reinreden lassen. Aber zu sehen, dass es dann auch mit meiner Planung im Hintergrund alles so funktioniert hat und ich ihn da jetzt stolz machen konnte, dass er da jetzt irgendwie auch voll happy ist und sehr begeistert.
Das ist richtig wholesome. Das finde ich eine richtig schöne. Also ja, ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr krass sein muss, auch für die Elterngeneration, wenn das Kind dann sagt, ich übernehme den Betrieb. Mhm. Ist mir jetzt im engeren Umfeld schon 2-3 Mal begegnet und jedes Mal ich das Gefühl war, die Entscheidung eine gute. Und also sehr cool. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, du hast geschrieben, wenn du groß bist, wirst du in die Fußstapfen von deinem Papa treten und hoffentlich einen ähnlich guten Job machen, also bist ja auf dem besten Weg schon mal dahin. Und du hast auch geschrieben, ziemlich sicher immer noch in Rüsselsheim leben. Eure Schreinerei ist in Königstetten?
Nee, in Rüsselsheim.
Genau. Wo genau sitzt ihr?
Im Hasengrund.
Ah, im Industriegebiet.
Also, ja,
im Industriegebiet. Okay. Das heißt, für dich ist dadurch vorgegeben, entweder die ganze Schreinerei zieht um, oder?
das hat jetzt eigentlich nichts mit der Schreinerei zu tun. Also klar, irgendwie schon. Wenn ich das machen will, dann ist das der Ort. Aber ich fahre gerne in den Urlaub, aber ich bin dann doch irgendwie gern in meinem gewohnten Umfeld. Also ich brauche das einfach irgendwie, glaube ich, nicht wegzuziehen groß. Ich mag Rüsselsheim, ich mag die Umgebung, ich mag die Menschen. Ich weiß nicht, ich fühle mich hier irgendwie sehr wohl. Ich wüsste nicht, warum ich ich wüsste einfach nicht, warum ich wegziehen sollte. Das Deswegen werde ich wahrscheinlich einfach hier bleiben.
Das ist eine sehr, sehr gute Einstellung.
Das, also finde ich total interessant, immer zu hören, gerade von jüngeren Menschen. Irgendwie in meinem Kopf bist du noch Anfang 20. Also,
ja. Was, nicht ganz.
und das, du hast das ja auch geschrieben. Du hast gefragt, Rüsselsheim ist bestimmt nicht die schönste Stadt der Welt. Ich glaube, das wissen wir auch alle. Mhm. Aber sie ist ständig im Wandel und überrascht doch immer wieder aufs Neue. Kannst du das ausführen? Also woran machst du dieses überraschende Fest? Hast du da irgendwie so Erlebnisse, wo du sagst, ach krass?
Also die Frage hat mich tatsächlich, also ich habe ganz oft was hingeschrieben, hast du wieder weggemacht. Wieder was Neues hingeschrieben, wieder weggemacht. ich weiß nicht, ich kann gar nicht so genau sagen, warum ich Rüsselsheim mag. Also es ist irgendwie, glaube ich, einfach so ein Gefühl von, hier ist irgendwie so eine Basis, vielleicht das falsche Wort, hier ist irgendwie so eine Community, auch das falsche Wort, aber so ein Kern, der irgendwie so lange schon besteht. Also ich meine, ich bin hier aufgewachsen, meine Eltern sind hier aufgewachsen, die haben hier ganz viele Anknüpfpunkte, die ich ja natürlich auch habe dadurch. Und das mag ich irgendwie. Also das würde mir in einer Stadt, die ich nicht kenne, in der ich nicht aufgewachsen bin, halt total fehlen. Man kennt irgendwie jedes Eck, auch wenn man jetzt nicht ständig, weiß ich nicht, in der Stadt rumhängt, dann weiß man trotzdem, okay, irgendwie, man kennt einfach die Ecken. Ich mag total, dass ich vieles verändert. Also klar, ist irgendwie so, ja, früher war alles besser. Aber jetzt passieren, finde ich, voll spannende Dinge. Also klar, das Rollwerk ist wahrscheinlich so das Beispiel Nummer eins. Irgendwie voll der schöne Ort, auch wenn ich da tatsächlich auch nicht oft bin. Aber es ist irgendwie so ein, ja, man weiß irgendwie, es ist da. Mhm. Und es ist so ein, ich glaube, für viele auch einfach so ein Safe Space. Und dann mit dem Bel Air. Ich finde einfach das voll schön, dass sich so viele engagieren und ja, versuchen. Also ich habe irgendwie voll das Problem damit, wenn man so pauschal sagt, oh, Rüsselsheim ist kacke. Ja, weiß ich nicht. Dann, niemand zwingt eigentlich, hier zu wohnen. Also jeder ist frei zu gehen. Und irgendwie, weiß ich nicht, denke ich mir dann, was bringt mir die Einstellung zu denken, ja, Rüsselsheim ist so kacke. Also dann suche ich mir doch eher die Punkte, die halt schön sind. Und ich finde, die gibt es auf jeden Fall. Und die muss man halt irgendwie sehen und sehen wollen. Und dann sind die auf jeden Fall da. Und deswegen mag ich das irgendwie, dass das so sich so entwickelt. Dass immer wieder was Neues kommt, viel passiert. Dass es irgendwie Menschen gibt, die schon immer hier sind und die so, ja, die Stadt irgendwie auch so prägen. Und ich glaube, ja, deswegen würde mir das in einer Stadt, die ich so nicht kenne, dann irgendwie fehlen.
Plausibel. Zum Thema schöne Orte, schöne neue Orte, können wir eigentlich direkt übergehen zu deinen zwei Lieblingsorten in Rüsselsheim. Ja. Der eine ist nicht öffentlich zugänglich, der andere schon. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
Ja, also der eine Lieblingsort ist natürlich mein Elternhaus. Ich wohne jetzt in Königstetten, also ich bin auch nicht weit weggezogen. Ich fahre 10 Minuten mit dem Rad übers Feld und dann bin ich dort und ich liebe es da einfach. Ich meine, es ist das Industriegebiet, darüber kann man sich jetzt auch streiten, das ist mit Sicherheit auch nicht die schönste Wohngegend, aber ich weiß nicht, es ist halt irgendwie meine Kindheit habe ich dort verbracht. Es ist für mich einfach absolut zu Hause. Ich liebe unseren Garten. Es ist einfach, also ich bin auch sehr oft dort. Also klar bin ich sehr oft dort, weil ich dort arbeite. aber ich bin auch nach der Arbeit sehr oft dort. Also gerade jetzt im Sommer denke ich mir dann schon, naja, was soll ich mir jetzt in die Dachgeschosswohnung setzen? Ich auch gar nicht. deswegen ist das auf jeden Fall mein Lieblingsort. So.
Wie viele also, Kinder? Ja, sorry.
Neben meiner eigenen Wohnung, die ich, also, aber das ist jetzt eine. Unabhängig.
Wie viel eurer Möbel in deinem Elternhaus sind selbst gezimmert?
Boah. Also es gibt tatsächlich keine, würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt bestimmt auch ein IKEA-Schränkchen bei uns. Aber, also ich sag mal, die klassischen Lagerregale. Aber das ist ja dann auch wirklich nur zum Lagern.
Okay, okay.
Wir haben schon vieles selbst gemacht. Ich habe letztes Jahr mit meinem Papa unsere Sauna selber wieder aufgebaut. In den Winterferien. Wir haben ganz viele Gleittüren, ist bei uns ein großes Thema, haben wir viel verbaut. Esstisch, klar, Wohnzimmertisch. Und dann aber so diese, also wir haben tatsächlich jetzt keine gekauften Schränke oder so, das überhaupt nicht. Ich überlege gerade letztens hat mein Papa wieder einen Balkontisch gebaut. Also ist schon, ich sag mal,
du kannst halt alles passend machen, ne? Das ist halt so geil. Du kannst halt alles, du musst nicht überlegen, oh Mann, ich finde nichts, was da hinpasst. Nee, man macht einfach, was nicht passt, was wird halt passend gemacht.
Ziemlich genial. Wirklich.
Das ist schon, ja, das ist schon pro Schreinerei-Podcast hier jetzt auf jeden Fall.
wir schulen jetzt alle um.
Genau. Der andere Ort ist der Königstädter Wald.
Ja.
Weil du jetzt da wohnst, oder?
Genau, ich war vorher tatsächlich nicht so auf den Königstädten, aber seitdem ich da wohne, mag ich auch Königstädten sehr gerne. Das gehört ja zu Rüsselsheim und ich wohne direkt am Wald und ich mag das irgendwie sehr gerne, da lang zu spazieren, lang zu joggen.
Ist das der Wald zum Tierheim hin, also eigentlich der Haslocher Wald?
Ja, so quasi also da an der...
an der WFB, oder?
Ja, an der WFB, genau so. Und dann hinten raus... Weiß ich irgendwie.
Der geht ja bis Nauheim dann hin.
Ja, genau. Ja. Irgendwie finde ich den so eine gute Mischung zwischen urig und trotzdem aber begehbar und nicht so einsam und man kann da laufen, ohne sich irgendwie Sorgen zu machen.
Ja, und sich ständig umzudrehen.
Ja.
Ja. Finde ich auch. Ja, ich als Königstädterin muss das ja natürlich jetzt auch sagen. Finde den Königstädter Wald auch schön. Bin ich fast lieber als im Ostpark. Ist aber auch ein ganz anderes
Ding.
Ja.
Ja. Lass mal den Drink
abkippen.
Der ist noch in einem anderen Aggregatzustand.
Ja, der wird auch so bleiben.
Ich drücke schon mal.
Du hast was Besonderes mitgebracht, was wir noch nicht hatten. Das ist toll.
Ja, also ich wollte was mitbringen, was es aber schon gab. Deswegen habe ich mich dann doch für die erste Idee entschieden. Und die ist geboren letzte Woche.
Mal ganz kurz. Es ist einfach selbstgemachtes Wassereis.
Ja.
Einfach in wiederverwendbaren so quetschi Dingern.
Ja, geil, oder?
Aber what? Das habe ich gar nicht gesehen, als du das reingetan hast. Einfach aus Silikon.
Ja.
Ich habe sie auch
wie,
nicht.
Genau. Wie hieß das? Wie heißt dieses, die Marke dazu normalerweise? Calippo? Nee.
Calippo ist ja, nicht. Ja. Nee, Calippo ist...
Das ist auf jeden Fall, das habe ich mal als Cola-Eis im Waldschwimmbad
genau.
Da kamen mal die Wespen.
Ja.
Wie verrückt.
Tatsächlich. Ja.
Okay, ich öffne das mal.
Ja, und letzte Woche war es ja so wahnsinnig heiß und wir hatten irgendwie dieses Wassereis zu Hause, was jeder kennt. Und das irgendwie ja habe ich dann cool gedacht, naja, das bietet sich ja an, das auch irgendwie selber zu machen. Ist ja easy. Und ja.
Oh mein Gott, das ist Ananas.
Ich fand die Idee irgendwie nicht schlecht und es hat sich bewährt. Ich habe es jetzt, ja.
Wie geil sind diese... Sind also diese Dinger?
Ja, die sind cool und man kann ja alles Mögliche da einfüllen, ne? Ich habe jetzt noch nicht so krass rumexperimentiert, muss ich sagen, aber ich werde experimentieren. Boah, ich krieg's gar nicht raus.
Ja, das ist
ich muss auch erstmal eine Weile halten. Aber das ist ja krass. Also das bekommt man beim Drogeriemarkt seines Vertrauens.
Genau.
Und die sind ja, also das ist ja total geil. Ich habe mir, und da müssen wir jetzt steigen wir den legeren Teil an.
Ja. Was hast du dir Neues gekauft?
Ja, letztes Jahr schon.
Ah.
Auch so ein Eis am Stiel Form. Und die ist so scheiße.
Was hast du denn gemacht? Also,
ich habe einfach. Also mein Eis ist schon draußen, mein Drink ist schon, hat sich schon rausgelöst.
Es braucht noch einen Moment.
Das ist aber auch hier unten.
Genau, und dann habe ich einfach da ein bisschen hochge.
Ja, das drückt. Also bis, jetzt.
Genau,
jetzt,
aber nicht zu so fest, weil.
Bei mir ist was.
Du machst einen Abgang.
Unten ist es noch sehr.
Unten ist ein bisschen so slushy.
Ja. Slushy-mäßig, da hat es irgendwie gehakt.
Ich merke.
Ich habe mir so ein Eis am Stiel-Form geholt, die man quasi, also hat so vier, so ein kleines Kästchen, es hat so vier Zwischenräume und dann kann man oben drauf einen Deckel machen und diese vier Stiele reinmachen. Das sind auch Plastikstiele, dass man keine Holzstiele braucht, damit man die einfach wieder verwenden kann. Mhm. Und also ich krieg die da nicht raus. Ich krieg das Eis da nicht raus. Also ich lasse das antauen, Und das führt einfach nur dazu, dass ich den Stiel wieder rausziehen kann.
Ja.
Und das Eis bleibt drin. Und das ist leider richtig schlecht. Und ich frage mich, ob es da irgendein... Ich habe schon versucht, ins warme Wasser zu stellen, dass sich zuerst das Äußere ablöst. Aber es hat auch nicht
geklappt. Es gibt doch normal, ich kenne die von früher, dass die noch so einen Deckel mit so einem integrierten Stiel haben. Dass man quasi den Deckel abnimmt und da ist der...
Ich glaube, das hätte ich eher kaufen sollen. Weil jetzt, wenn ich das gerade nicht benutze, fliegt es auch total ständig im Schrank rum und ist super nervig. Also,
naja. Muss ich mal schauen. Das hat mir... Ich weiß nicht, ob das meine Eltern noch haben, aber das war so Tupper-Zeit. Mhm. Da war das wirklich, dass du dann, da konntest du die Dinger auch alle einzeln, hattest du die nicht in einer großen Schüssel, sondern konntest du die auch einzeln irgendwie einfrieren.
Mhm. Okay, also nichts schlägt natürlich Fruchtzwergeis, aber so die nachhaltige Variante mit diesem, das finde ich mega geil. Das kann man bestimmt auch mit Joghurt machen.
Ja, genau.
Ah, ist das nur Ananassaft?
Das ist Ananas, Mango, Orange. Aber fantastisch. Ja, ich will mich jetzt, also ich hatte jetzt die letzte Woche auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, deswegen, ich möchte mich jetzt ausprobieren im Sommer mit verschiedenen. Aber ich finde die Idee super.
Man muss dazu sagen, heute Morgen waren es 12 Grad.
Ja,
aber jetzt hier drin im Dachgeschoss geht's. Passt es ganz gut. Mhm. Sehr, sehr, sehr lecker. Ich möchte mit dir über deinen Promi-Crush reden. Weil ich mich so gefreut habe, weil ich schon Jahre nicht mehr an diese Person gedacht habe. Und ich einfach, also es war richtig, ich habe fast geweint. Ich fand es richtig krass. Erzähl mal.
Ja, also ich glaube, ich habe da jetzt gar nicht so ein krasses, eine krasse Emotion.
Ich schon. Obviously.
Ja, irgendwie die Wilde Hühner-Filme, die kennen wir ja alle.
Okay. Also es geht um die Filme, weil ich habe die ganze Zeit überlegt.
Ich habe bei mir geht's um die Bücher, aber
geht's um die Bücher, okay. Ja, Bücher
okay, gut, oder aber ja, der Charakter ist dann wahrscheinlich ja derselbe nur verfilmt. Ja, und dann mochte ich Fred ganz gerne
von den Pygmäen. Ich finde das also Fred fand ich. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht, wie hießen die anderen? Ich wollte nicht googeln.
Willi.
Torte.
Ja, Torte war der Kleine.
Spitzname für Thorsten.
Mhm. Willi war der Große.
Und dann gibt es noch einen vierten. Der Blonde, oder? Wer war der mit Melanie zusammen war?
Steve. Also ich hab gerade Wikipedia offen, weil ich will wissen,
Du bist ein Wilde Hühner Ultra.
Nur die Hörbücher. Die Hörbücher.
Ja, das ist Cornelia Funke, oder?
Das ist Cornelia Funke.
Oder nicht?
Ja. Hm? Ich bin gerade bei der Filmseite.
Ich glaube nämlich schon.
Warte mal, ich will jetzt erstmal wissen, wer Fred gespielt hat. Jeremy Mockridge.
Mhm. Hat er was mit Luke Mockridge zu tun, bestimmt.
Leben und Familie. Ja.
Krass. Also ich habe kein Bild vor Augen auf den Filmen von ihm. Weiß ich nicht mehr, wie der aussah. Aber in den Büchern, er hatte rote Haare, oder glaube ich.
Und die Bücher habe ich tatsächlich nicht gelesen.
Also in meinem Kopf, also er hatte halt einen Ohrring, ne? Wie krass war das?
Wild.
Fand ich total toll. Wilde Hühner war, glaube ich, so eins der ersten Teenage-Bücher, die ich so gelesen habe. Und die ich richtig, richtig gut fand. Und wie krass ich das auch wollte, dieses Leben in diesem Hühnerbauwagen und so. Total toll. Und das ganze Drama und ach, herrlich.
Ich könnte jetzt so ganz hier so auf maskulin machen und sagen, hier, ich habe es ja nur gehört, weil ich mit meiner Schwester das Kinderzimmer teilen musste und dann lief das halt immer zum Einschlafen.
Gibst
und
du fandest es richtig gut.
Es waren die schöneren Geschichten. Hm. Also es war so.
Waren halt einfach gemütlich.
Also gemütlich, trotzdem müssen wir irgendwas aufklären und also es war spannend.
Ich fand das auch cool. Das war irgendwie, man merkt halt auch Cornelia Funke, ne?
Ja.
Einfach eine gute Schriftstellerin.
Ja.
Noch interessanter ist eigentlich der Fun Fact dazu. Ihr habt das offensichtlich katalogisiert, eure Promi-Crushes.
Ja, also ich weiß auch nicht, wie wir auf diese Idee kamen, aber man redet ja dann viel über, ne? Ach, wer ist denn gerade so? Und dann haben wir uns irgendwie einfach mal ein Buch geschnappt und haben dann wirklich wie so ein...
Waren da auch reale Leute drin? Also Leute aus...
Nee, tatsächlich waren das nur so...
Nur Promis, okay.
Das ist ein Film.
Mit einem Ranking. Das wäre total geil.
Wir haben es nicht ganz, ganz so penibel geführt.
Aber ich finde das richtig cool.
Aber wir haben es. Es ist noch irgendwo.
Also es ist
das ist das erste Mal, dass die Promi-Crush-Kategorie mir wieder richtig Spaß macht. Ne? Meistens steht da sowas drin wie, keine Ahnung, irgendwelche... liegt natürlich auch in unseren Gästen, irgendwelche Popstars aus den 70ern oder keine Ahnung was. Und damit, das kann ich einfach besser relaten jetzt. und auch diese, ich habe mich so erinnert gefühlt an, an diese Briefbücher. Hattest du das auch früher?
Diese Poesiealbum?
Nee, also ich hatte mit meinen Freundinnen damals oder mit einer Freundin so ein Buch, was wir immer abwechselnd hatten. Und dann haben wir mal reingeschrieben, was uns gerade so beschäftigt und wie schrecklich alles ist. Und unsere Eltern sind so nervig und wir waren so krasse Teenies und alles hat uns genervt und nichts haben die uns erlaubt. Diese Art von Büchern hatten wir. Aber so ein Crush-Buch, ich glaube, da bin ich ganz froh, dass das nicht gibt. Aber in den Briefbüchern gab es natürlich schon Crushes, aber halt okay. Realer Art. Ich habe das neulich gefunden und habe das meiner Freundin gegeben und das war herrlich. Also was für Probleme also wir damals hatten.
Ja, Wahnsinn. Schlimm. Also quasi MSN, aber in Buchform. Mhm. Oh ja. Okay. Mhm. Okay.
Genau. So.
Ja, aber ich bin, das ist so eine empirische Haltung da noch irgendwie dran zu setzen. Ja, wurde es überarbeitet oder wurde dann immer so?
Man müsste das wahrscheinlich mal auf ein neues Rezept bringen.
Okay, das ist so.
Person, man könnte es ja noch weiter.
Person X hat Folgendes
ich
gemacht.
Ich muss auch deswegen mal auf die Suche gehen, wo das sich befindet, aber es existiert.
Eigentlich total gut. Überhaupt konnte ich mit sehr vielen Sachen relaten, die du geschrieben hast. Unter anderem überhaupt keine Ahnung von Geldanlage. Ja, Mann, warum ist es denn so schwer? Ja, das ist echt so. Also, aber wir müssen das ja machen, oder nicht?
Ja,
also,
schon, glaube
ich. Also, keine Ahnung, hast du irgendwelche Finanztipps? Du bist doch ein Mann.
Müsste ein Fachmann
sein. Nee. Ich habe immer noch so ein komisches Tagesgeldkonto, was mir nichts mehr bringt. Und ich will das eigentlich jetzt schon seit Jahren auflösen und will einfach nicht auf die Bank gehen.
Ich habe auch ein Tagesgeldkonto. Das halte ich halt eigentlich für sinnvoll.
Ja, aber ich kriege ja keine... Sinnvoll?
Ich glaube, es kommt darauf an, wo man das
bis
hat.
Bis man mal wieder Zinsen kriegt. Das ist so. Das ist das Einzige, was ich mit Geldanlagen verstehe, Zinsen. Und wenn die bei Null stehen, ist scheiße.
Vielleicht muss man einfach in sehr gute, gut alternde Möbel investieren.
Mm.
Die hat man erstens für immer und dann kann man sie irgendwann später auch für noch mehr Geld
kaufen. Ja, super.
Kaufen.
Also so
ein Originalbecherer Design stimmt.
Okay, gut.
Ja, wir laden uns einfach mal demnächst jemanden ein, der sich damit auskennt.
Oh. Mm.
Aus dem Finanzsektor hatten wir noch niemand. Aber ich muss halt auch sagen, ne, meistens ist das halt auch irgendjemand, der einem was verkaufen will.
Das ist ja unsere Bitte. Naja, das kriegen wir da an. Ja. Ja, wenn es was Gutes ist, eine gute Geldanlage, dann machen wir das. Dann haben wir ein bisschen ausgesorgt.
Wir als Podcast.
Wir als Podcast, damit das endlich sich mal hier lohnt. Eine Sache, mit der ich sehr, sehr gut relaten konnte, war deine unnütze Superkraft, die ich gar nicht mal so unnütz finde.
Ja.
Den Gegenwind beim Fahrradfahren ausstellen.
Oh mein Gott, ich hasse es.
Was auf dem Feld in Königstetten aber auch übel.
Ich liebe Fahrradfahren, aber ich steige aufs Fahrrad und es ist ein Hauch Gegenwind und ich will liebsten einfach absteigen und das Fahrrad lieben lassen. Ich habe damit oft Diskussionen mit meinem Freund, also nicht Diskussionen, es ist mehr so, dass ich mich jedes Mal aufs Neue mir irgendwelche Argumente überlege, warum es das einfach nicht geben sollte.
Und irgendwie hat man den ja auch immer.
Ja, wirklich.
Also fast immer.
Also man hat auf jeden Fall mehr Gegenwind als Rückenwind.
Mhm. Und immer dann, wenn man gerade fährt, dann gibt der nochmal so richtig. So, dann kommt so eine Böe und dann denkst du ja auch, danke. Ist so. Und dann kommt die nächste und dann.
Das ist einfach katastrophal.
Wirklich so. Irgendwas wollte ich auch noch fragen. Ah ja, zum Flexen nochmal vielleicht zurück. Mit den Wunderkerzen und mit den Funken. Wie oft musst du flexen als Schreinerin?
Zum Glück nicht so oft.
Was und was genau flext man da so?
Ach, man flext irgendwie immer mal. Also gerade letzte Woche war ich mit einem Kollege eine neue Tür setzen, beziehungsweise komplett die Tür mitsamt Zarge. Und da musste die alte Zarge raus und die war eben mit so Stahlbolzen fixiert und die mussten weg, mussten aus dem Weg. Mhm. Dann mussten die weggeflext werden. Und so gut ich kann, versuche ich es zu vermeiden. Ich mache das dann mal im kleinen Stil. Wir haben so eine Mini-Flex und manchmal muss man irgendwie, weiß ich nicht, für ein Drehstangenschloss an der Tür muss man die Stange kürzen. Dann wird man diese Mini-Flex, das mache ich dann schon auch.
Mini-Flex, ich möchte auch eine Mini-Flex. Das klingt nach einem Spielzeug.
Ja, sie sieht auch ein bisschen aus wie ein Spielzeug. Sie ist so eine Akku-Flex und die ist wirklich
winzig. Oh krass, hat die Kraft?
Wir haben fast nur Akkugeräte.
Also krass.
Wir verwenden hauptsächlich Akkugeräte.
Weil es einfach die ganze Kabellage, Hä, wie cool. Also alles, was ich bisher so, ich habe jetzt noch nicht so viel geflext in meinem Leben, aber ich finde die Funken richtig geil.
Echt?
Ja, ich finde das total toll.
Ich habe immer Angst, dass die mir wehtun. Deswegen habe ich auch Angst vor 100 Kerzen. Ich kann mir die ganze Zeit nicht
anfassen. Gibt es eine Vorgeschichte oder ist es einfach nur so?
Nee, ich weiß. Nee, es ist, ich, nee.
Echt, ich finde so Funken, finde ich faszinierend.
Ja, total toll. Aus der Ferne.
Ja, also bei Wunderkerze habe ich auch nur daran gedacht, ich habe irgendwie so eine Kinderjacke damals.
Oh ja.
Und es war so eine...
Oh nein.
Also wahrscheinlich, EU-Norm heute wahrscheinlich kriegst du es nicht mehr, weil das so eine ist, wenn da noch ein Funken wäre, dann hättest du in Flammen gestanden. Mhm. Aber da war immer dann so ein Brandloch.
So ein Brandloch, das ist ganz schlimm.
Und es war so eine schöne blaue Jacke. Und dann hast du dieses eine blöde Brandloch.
Und dann kommt dann die weiße Plastikwolle raus.
Ja.
Ja, okay, das verstehe ich. Aber irgendwie so ich finde das irgendwie sehr faszinierend. So. Ich würde das gerne machen. Und ich finde auch, glaube ich, so, es hat so ein Machtgefühl, finde ich, mit so einer Flex.
Ja, das stimmt schon, aber irgendwie...
Irgendwie...
Eine Axt auch, also dann kann man auch einen Baumstamm zerhacken.
Ja, okay, aber von der Axt habe ich mehr Angst. Da habe ich richtig Angst, dass die mir so... unglücklich aus der Hand fällt und mir den Zeh abhaut.
Ja, ist auch völlig plausibel, aber...
Oder dass, wenn man sie ausholt, dass sie sich löst von diesem Holzding und der Person ungut. Hinter mir ungut den Kopf abhackt oder so. So, ja.
Ich muss bei diesem Flex und fühlt sich so mächtig. Ich musste nur denken, also auch bei Instagram aus Köln, irgendwie so auch der auch Bauarbeiter, der dann immer die ganze Zeit auf der Domplatte irgendwie rumläuft, der hat immer so eine Ratsche dabei. Mhm. Und macht dann immer so hier und macht so ein bisschen Predigen und dann guckt was da für irre Leute da irgendwie rumrennen. Und irgendwann steht er an einer Tramstation und steht an so einem Geländer und sagt so, ja, jetzt bräuchte er nur so eine Nuss, dann könnte er die ganze Stadt Köln auseinandernehmen. Und das habe ich mir gerade irgendwie vorgestellt. Stella Lorenz mit der Akkuflex rennt durch die Gegend und sagt,
jetzt geht's los.
Handwerk ist Macht, ich sage.
Da wird mal ein Geländer irgendwo abgeflext und... Einfach um mächtig zu fühlen. Dann kommt die Polizei und dann werden erstmal schön die Handschellen aufgeflext.
Genau.
Und
mit der Mini-Flex.
Dann kann dir niemand mehr was.
Wie groß ist die denn so ungefähr?
Also der Griff ist halt wirklich, der passt in meine Hand gut und dann ist da so eine Mini-Flex-Scheibe dran. Also die ist so.
Das ist ja also total 15 geil.
Zentimeter die. Der Höhe.
Also meinen Rucksack kriege ich die.
Ja, sehr
gut. Wisst ihr Bescheid für Weihnachten? Miniflex, bitte. Geil. Die Miniflex. Lass mal ein bisschen Musik machen.
Wir machen mal ein bisschen Musik. Ich habe das Gefühl, es wird heute eine lange Folge.
Ne, ich glaube gar nicht. Also ich glaube, wir sind gut im Flow.
Im Flow, okay.
Dann. Genau, aber lass mal gucken. Du hast einen Song mitgebracht, den du gerne selbst aussprechen darfst. Also ich kann es versuchen, aber ich möchte lieber, dass du es machst.
Ja, mache ich gern. Anuel de Sambla.
Ist das Französisch?
Ich glaube, es ist Spanisch. Es hat jetzt auch, also dieser Song hat kein...
Genau, also ich kenne ihn natürlich und habe reingehört, ich wusste nicht, dass der das ist, aber man hört das auch da nirgends, glaube ich. Oder man hört es bestimmt schon irgendwo, aber jetzt das nicht so...
Ich tue mich wahnsinnig schwer mit so Sachen, die so... Such dir eine Sache aus.
Ja, gut, das und ist ja dann halt leider immer das Problem.
Ja, ich weiß nicht, ich habe... Das ist auf jeden Fall ein Song, den kenne ich aus meiner Kindheit.
Das ist ein bisschen Urlaubsvibes, oder?
Das ist irgendwie Urlaub, das ist, wir fahren in den Urlaub, das ist Autofahrt, das ist Mama und Papa, das ist irgendwie, ja, und irgendwann habe ich den, ich glaube tatsächlich, da saß ich mal vor Jahren im Las Brisas und da lief der so in der Box hinter mir und da war ich so, das Lied kenne ich.
Das ist ein krasses Gefühl, wenn du das richtig lang nicht mehr gehört hast.
Und dann habe ich Shazam ausgepackt und dann schwupps, seitdem höre ich das wirklich ganz, ganz oft und irgendwie einfach, ich mag den Song sehr gerne.
Der ist auch 6 Minuten lang.
Ja, ich finde, der gibt einfach das, irgendwie...
Ich finde den auch, ich finde den sehr gechillt von Mana. Warum guckst du so kritisch?
Ich muss nachher nochmal reinhören, weil es ist so, ich kann Songs und
Der
Titel
ist auch nicht so, als dass man jetzt sagen würde, ah, das ist ein krasser Banger oder ein krasser Hit irgendwie oder so, aber der ist einfach, der ist da und das hat, der gibt gleich so...
Ich muss nachher mal reinhören.
Da kann man schön viben zu.
Richtig schön, richtig gute Songauswahl. Wir haben sowieso viel zu wenig so Latin Music, finde ich. Ich habe leider auch keine mitgebracht.
Vielleicht? Nee.
Was hast du dabei?
Ich habe einen Song, den ich auch schon länger mal draufsetzen wollte und dann kam immer was dazwischen. Oder beziehungsweise einen Künstler, den ich schon immer mal draufsetzen möchte. Und zwar heißt der Künstler Living Tombstones. Mhm. Und ich will den Song Drunk. Mhm. Und Living Tombstones ist so ein, auch so ein bisschen aus dieser Gaming-Geschichte, dass der sehr viel so, so Elektro, ja, es ist sehr, sehr Elektro, was er da macht. Und Drunk ist so ein bisschen melodischere Ecke und es geht im Grunde so um dieses Thema, sich mal schön betrinken und dieses alles irgendwie, also die negative Seite davon, so dieses, da ist der Hauptcharakter, der sich da einfach mal komplett irgendwie zerstört und das so ein bisschen besingt und im Grunde eigentlich nur ja, zu seinen Rausch besingt.
Good Times.
Gut, weniger Good Times. Also weniger Good Times. Nee.
Ist einfach ein guter Song.
Es ist einfach ein guter Song, also auch der Künstler ist ganz cool.
Aber auch nachdenklich, oder?
Er macht, also jeder Song von ihm macht den nachdenklich. Jetzt hat er ein neues Album rausgebracht, das ist mir ein bisschen zu sehr nachdenklich, aber ja, es ist sehr so auf, haut drauf und die bösen Kapitalisten und wo man denkt, ja.
Das klingt eigentlich ganz spannend.
Ja, aber es klingt so nach 14-Jährige. Ich bin Antikapitalist.
Okay, aber interessant, du hast immer so eine Special-Song-Choice,
muss man sagen. Ich bringe den Special-Teil und manchmal, ich ärgere mich immer, dass ich so diese Klassiker.
Ja, also ich
denk jedes Mal dran, aber ich bin so Radio gestraft.
Hm. Ja,
wenn dann so ein Lied, dann du weißt es, du kennst es, du hast es ewig gehört, aber es ist im Radio halt einfach Ohren untergelaufen, deswegen kannst du es nicht mehr.
Ich habe einen Klassiker dabei auf eine Art. Der auch natürlich irgendwie themenbezogen ist jetzt heute. Und zwar habe ich die Beatles dabei und Norwegian Wood. Weil ich dachte, irgendwas mit Holz wäre gut. und ich mag den Song aber auch total gerne, weil er, glaube ich, nicht so präsent ist wie Yesterday oder sowas. Ne? Aber es ist ein total schöner, ruhiger Song. Und ich habe gelesen, dass der eigentlich, also, dass es eigentlich um Birke gehen sollte, aber das klang irgendwie nicht so sexy und dann haben sie sich für Norwegian Wood entschieden. Und außerdem gibt es ein fantastisches Buch, das so heißt, von Haruki Murakami, den ich sehr mag. Ganz furchtbar traurige und tolle Geschichte über psychische Gesundheit und genau, deswegen fand ich, es passt auf so vielen Ebenen zu allen möglichen Themen, die uns hier so beschäftigen. So, was lachst du?
Nee, ich habe jetzt erstmal bei Spotify einfach nur nach Wood geguckt, ob du...
das ist der ist mir selber eingefallen, aber ich habe halt auch nochmal gegoogelt, was es so für Songs gibt mit Holz. Ich hätte natürlich auch ich in mein Holz nehmen können. Das wäre eigentlich noch besser
gewesen. Ich hab mich jetzt gerade auch so ein bisschen... Oh, weil das Erste, was mir Spotify dann vorschlägt, ist Woodkid.
Ah,
und Woodkid hat nämlich auch gerade ein neues Album rausgebracht, was er komplett für ein Videospiel...
Du kennst dich immer so aus, mit was für Leute gerade welche Alben rausbringen. Da bin ich komplett raus.
Ja, ich habe das habe ich nur rausgekriegt wegen ich habe das irgendwie dieses Spiel gestolpert und dann festgestellt, okay, der hat den Soundtrack gemacht. Und was Geileres als das Woodkid, dir irgendwie einen kompletten Soundtrack
so viel
komponiert.
Mit Holz. Super.
Okay.
Schön. Ja, also weil du gesagt hast, wird so eine lange Folge. Ich glaube, wir sind eigentlich ziemlich abgefrühstückt. Also ich bin super happy mit dem Outcome, was den ganzen Inhalt angeht. Und warte nur noch auf mein Geschenk.
Das wollte ich gerade sagen. Eine Sache gibt es noch. Dann sind wir ganz happy. Es wird sich rübergelehnt.
Irgendwie klappt das nie mit dem, wir machen das Gastgeschenk zuerst. Ich vergesse es auch.
Ja, wir haben generell,
die Person sitzt halt auch immer da, dann ist es so spannend.
Und ja, deswegen habe ich auch gesagt, dass es irgendwie so eine lange Folge wird, weil wir waren schon über eine Stunde und dann fangen wir auch erstmal an. Ich hatte so viel Zeit.
Aber ich wusste, dass der inhaltliche Teil heute umfangreich wird. Weil,
So. Ich habe was aus der Werkstatt dabei.
Sehr cool.
Die Akkuflex.
Genau. Nee, ich habe was vielleicht so ein bisschen auch zum Podcast passt. Und das wäre das hier.
Oh mein Gott, das ist ja cool.
Und das habe ich jetzt nicht extra gemacht tatsächlich. Das ist jetzt als, das hängt eigentlich in unserem Frühstücksraum, aber ich habe meinem Papa versprochen, dass er ein neues bekommt. Aber ich dachte, das passt irgendwie zu euch und zum Podcast. Und also, das hat mich irgendwie total...
Man muss das mal kurz beschreiben, weil das ist so schön. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen. Also das ist so krass. Das ist ein Stück... Holz.
Das ist ein Stück Vollkernmaterial.
Was ist das?
Ja, also ganz viele
gepresste Papierschichten. Ah, genau. Dochtex ist
sind ganz, ganz mit Melaminharz verpresst, ganz viele Schichten Papier und das ist saufest, das ist Material.
Und das?
Und sehr robust und das ist einfach die Deckschicht.
Lasur oder also?
Nee, das ist auch eine Melaminharzschicht unter, also eine Deckschicht und quasi das Ganze verpresst.
Also es ist ein Schild und da reinge...
gefräst, ja, gefräst. Tatsächlich.
Sind verschiedene Rüsselsheimer Wahrzeichen so ein bisschen aufgezogen als, wie nennt Herzschlag? Man das, Tonspur, nee. Herzschlag, genau, also Audiogramm, nee, wie heißt das denn? Na, gut.
Das, was immer dann flatlined, um genau, die Dramatik
genau, zu machen. Genau, das, wenn das EKG aufhört.
Ja.
Von links nach rechts sehe ich hier, das ist der Königstädter Sendeturm oder was auch immer das ist. Ich glaube, das ist der Netzturm, wenn man an der Autobahn runterfährt, die jetzt gesperrt ist.
Mhm. Ja.
Das Theater.
Mhm.
Ich glaube, das ist Opel.
Ja.
Mhm. Das ist der Adam.
Mhm.
Rathaus.
Mhm.
Stadtkirche.
Mhm.
Irgendein Baum.
Mhm.
War das das? Weiß ich nicht so richtig.
Ja.
Kriegen wir noch raus?
Ein Turm.
Und das daneben?
Das ist die Festung.
Ah, das ist die Festung. Leinreiter.
An der Leinreiter.
Okay, das eine bleibt ein Rätsel, aber das ist ja richtig cool. Oh mein Gott. Das wird sich hier gut auf diesem Steilzeitschrein irgendwo machen. vielleicht kann man... Ah, guck mal. Das, da finden wir einen guten Platz dafür. Wie cool. Das ist ja mega geil.
Das war tatsächlich ein erstes Versuchsobjekt mit einer neuen Maschine, die wir uns gegönnt haben. Das ist
das, was die Fräse.
Genau. Das ist, wir haben keine große CNC-Maschine, die jetzt sowas fräsen könnte. Und dann haben wir uns für das kleine Modell entschieden. Und das ist so eine handgeführte CNC-Oberfräse.
Also wie so eine. Ja, ich glaube, das ist das, was bei Rakit auch ist.
Ja, genau.
Ist das das Gleiche?
Genau.
Ah, und das die, ist krass.
Ja, haben wir auch. Und ich liebe die auch sehr, weil die viel kann. Und unter anderem eben sowas, also einfach Dinge in Schilder gravieren.
Wie toll, so ein richtig geiles Stadtrelief.
So, ja, es war so ein Versuchsobjekt und mein Papa liebt Frankfurt auch sehr. Er hat das auch mit Frankfurt und das hing jetzt aber bei uns im Frühstücksraum und ich werde einfach noch eins machen.
Oh Mann, das ist voll lieb. Vielen Dank. Richtig toll. Oh Mann, das rundet es hier jetzt aber wirklich sehr gut ab. Ja, ich bin, also, ich glaube, wer mich kennt, weiß auch, dass ich immer wieder so denke, ach, sollte ich doch noch mal eine Ausbildung machen?
Nie zu spät.
Ja, und dann denke ich aber mal an die Berufsschule und ich weiß nicht, ob ich das ertrage. Und ich weiß auch nicht, ob ich das schaffe.
Ich muss tatsächlich sagen, ich war zwar die Älteste, ich war so ein bisschen die Klassenmami, aber es war irgendwie schön. Also am Anfang war ich schon, musste ich mich ein bisschen mit der Situation abfinden, dass ich halt als Älteste da sitze, ne, und irgendwie alle anderen doch wesentlich jünger sind. Was heißt wesentlich? Also ja, war schon, also der Jüngste war ganze 10 Jahre jünger als ich.
Oh, crazy. Und, klar, ne? Ja. Realschulabschluss dann.
Und aber ja, also die haben mich echt so lieb aufgenommen. Also es war eine richtig nette Klasse und ich habe mich da total wohl gefühlt und wir hatten eigentlich irgendwie echt eine gute Zeit, so diese 3 Jahre in der Berufsschule. Also es war echt nett.
Ich habe das noch nicht verworfen. Also entweder das oder Bäckerhandwerk.
Ja.
Das wird auch nochmal Thema sein
hier in diesem
Rahmen.
Irgendwas mit Flexen oder halt
ausrollen oder
Mehl. Oder steht da auseinander.
Ja, wunderbar. Wie schön. Toll.
Ich spiel
uns raus. Wie schön, dass du da warst. Ich hoffe, deine Aufregung ist verflogen.
Total.
Ja, das hat ja ein bisschen Spaß gemacht. Schön. Vielen Dank, dass du uns so viele Informationen irgendwie gegeben hast. Ich finde, es ging schon ein bisschen um Wohn- und Baukultur, Holzkultur.
Ja, da war, ne? also wir hatten Kreativität
ist drin, eine Kunst.
Man hatte Gestaltung, aus man hatte,
Siehst du?
Ja.
Haben nicht so viel versprochen. Ja. Toll, liebe Handwerk, ich finde, das müssen wir öfter machen, Handwerkskram. Ich bin große Handwerksverfechterin.
Da sollten sich noch ganz viele Leute finden.
Ich glaube auch.
Genau. Ja, bestimmt.
Super gut. Dann, viel Erfolg bei der... Nachfolge irgendwann dann.
Dankeschön.
lass es dir gut gehen und pass auf bei Flexen.
Oh ja.
Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Rüsselsheim Steilzeit im Podcast, ja, Steilzeit Rüsselsheimer Podcast ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau, die Förderreihe Kulturmut und die Stadt Rüsselsheim am Main. Und wir finden noch raus, was das für ein Gebäude ist. Und wir hören uns in 2 Wochen.
Macht's gut.